Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit mir, Bastian, alias Fenris Board Games und leider nicht Phil, da der seinen wohlverdienten Urlaub noch angetreten hat. Und deswegen habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe in Kooperation mit den lieben Freunden von BGT, der Board Game Theory, einen Ausflug zu den B-Rex-Tagen gemacht und dort konnten wir wieder Spiele von der B-Rex Entertainment Group testen und dazu gehören ja immer Korax Games, Giant Rock, Grimspire, Miraculous, Kobold und Funbot. Ja, und wir haben diese Folge in zwei Teile geteilt. Hier bei uns hört ihr jetzt den zweiten Teil und deswegen sind ein paar Schnipsel dazwischen. Und wir waren uns in dem Moment noch nicht ganz einig, als wir die Tage aufgenommen hatten, wie wir es jetzt am besten aufteilen. Deswegen könnte es an dem einen oder anderen Punkt ein bisschen verwirrend vielleicht rüberkommen. Aber bei uns hört ihr jetzt den zweiten Tag und ein weiteres Interview nach der Spiel. Nach den B-Rex-Tagen. Und da habe ich mir den lieben Basti vom Brettspielgipfel hinzugeholt und haben dann nochmal aus seiner Sicht ein wenig über die Spiele, die er gespielt hat und was wir dort erlebt haben, gequatscht. Also seid gespannt. Und ich hoffe, es gefällt euch. Den ersten Teil, falls ihr jetzt das bei der BGT noch nicht gehört habt, findet ihr bei unseren Freunden von der BGT. Wir werden es aber noch verlinken. Und ja, dann viel Spaß beim Hören. Und wir hören uns und haut rein.
So, hallo, da sind wir wieder. Bei uns ist mittlerweile Sonntagmorgen, das heißt ein langer Zock-Samstag. Der zweite Tag der B-Rex-Tage liegt hinter uns und wir sitzen jetzt hier wieder zusammen. Wir müssen mal gucken, wie das Ganze jetzt so von der Länge her wird. Wie gesagt, ein Teil oder der zweite Teil dieser Folge, der wird bei Brettgespräche dann laufen, das erfahrt ihr dann aber. Ja, wir starten einfach mal und gestern sind wir dann mit einem größeren Spiel gestartet, gestern Morgen. Und zwar haben wir Minos, Dawn of the Bronze Age, oder wie heißt das denn auf Deutsch? Aufbruch ins Bronze.
Aufbruch in die Bronzezeit.
Die Bronzezeit, ja. Das haben wir gespielt. Das ist ja jetzt keine direkte Neuheit, aber es gibt eine neue Erweiterung. Du kanntest das Spiel ja vorher schon, Basti, ne?
Ja, ich kannte es schon und ich hatte ja auch schon drüber geschrieben. Ich meine, wie gesagt, das hatte bei uns gespaltener Meinung geführt bei uns im Podcast, weil Phil fand es jetzt nicht so cool, weil es sich ziemlich lang zieht hinten raus, aber ich habe es sehr gemocht, also ich mochte die Aufmachung und eigentlich auch das, was man da alles so macht. Klar, es ist teilweise viel Leistengeschiebe bei Minos, weil wir drei Leisten haben, auf denen wir höher gehen und haben aber auch einen Area Control drin und der ist schon recht stark und mächtig, muss man sagen. Auch jetzt, wo Dennis zum Beispiel hatte ja sehr viele Karten gesammelt, die uns ja auch am Ende Punkte bringen. Und trotzdem habe ich dann durch dieses Area Control gewonnen. Also der ist schon sehr stark. Und ich dachte vielleicht, dass durch diese Erweiterung, die dann ja da reinkam, das ein bisschen neutralisiert wird und man es dann ein bisschen ausgeglichen hat. Aber es ist eigentlich nicht so der Fall gewesen, im Grunde genommen. Aber es war, also hatte Dennis zumindest gesagt, weil für mich war die Erweiterung nicht ganz so präsent. Weil die lag halt oben am Tisch und ich habe sie dadurch weniger genutzt. Aber du hattest, Dennis, glaube ich, diese schwarzen Würfel, die da neu zukommen, um sie einzusetzen. Und dafür hattest du ein spezielles Board. Und dementsprechend hast du die natürlich mehr genutzt als ich wahrscheinlich. Auf jeden Fall müssen wir dann auch Opfergaben machen. Und ja, am besten erzählst du mal was dazu.
Ja, genau. Also ich habe diese neuen Würfel zu nutzen und war ja für mich auch die Erstpartie und habe mich so sehr gar nicht, also erstmal haben wir ja den Area Control Mechanismus so ein bisschen falsch verstanden. Das ist so ein bisschen das, was ich auch mitbekommen habe. Carsten und Lisa haben, als ich was anderes gespielt habe, nebenan das wieder gespielt und dann habe ich auch mitbekommen in der ersten Wertung, dass dann der Diskussion aufkam und dann haben sie es aber auch selber geklärt, aber dass dann zwei am Tisch auch gesagt haben, wir dachten alles, was Holz, und ich habe vorher noch extra gesagt, hier pass auf, den Fehler haben wir auch auch gemacht, dass nicht alles, was Holz ist, in dem Gebiet zählt, sondern nur die Armeen. Und auch bei der Erklärung wurde nochmal darauf hingewiesen, nur die Armeen, habe ich auch gehört am Nachbartisch. Aber wie das bei so einem großen Spiel ist, wo so viel erklärt wird, das kriegst du halt einfach nicht mit. Und habe dann mich versucht, auf diese Opfergaben zu konzentrieren. Muss dazu sagen, ja, über die Karten generierst du Siegpunkte, aber ich habe natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn die Kosten gedacht, das sind meine Siegpunkte, die kann ich nachher bekommen, oh, geil, hier 10 Siegpunkte, dann war es nachher nur 4, hab da ein bisschen viele Ressourcen halt auch drauf gekübelt, hat ja trotzdem dann für den zweiten Platz, glaube ich, gereicht. Und ja, aber insgesamt fand ich das ganz cool, weil du mit diesen schwarzen Würfeln, also du kannst dich ja dann entwickeln und je nachdem, welche Augenfarbe du nimmst, kriegst du dann, zählen die für alle, also zählt das als Joker für eine beliebige Farbe und anders aber als die grauen Würfel, die halt einfach nur dazu gezählt werden dürfen, ist das einfach ein Würfel in der Farbe dann, wie du ihn haben möchtest. Und dadurch hatte ich natürlich gefühlt eine sehr hohe Flexibilität, was, glaube ich, mir geholfen hat, weil nachher Markus und du, Olli, kannst du ja gleich auch mal beschreiben, als ihr auf eurem Pfad drauf wart, da war es ja schwer, dann nochmal umzuswitchen. Ihr musstet den dann schon dann durchziehen, diesen Pfad. Das hat der Lukas ja auch von Boardgame Historians gesagt, dass die so drauf waren und die haben, glaube ich, auch die Erweiterung so ein bisschen liegen lassen, dass klar war, wer diese Partie gewinnen wird, weil die alle auf diesen Faden dann, also auf diesen, die ja nicht wirklich vorgegeben waren, man kann ja trotzdem umbauen noch, aber auf diesen Engine-Faden drauf waren, die man sich dann drunter gebaut hat. Und da waren diese schwarzen Würfel dann doch so, dass man sehr flexibel noch reagieren konnte und sagen konnte, auch in der Zugreihenfolge, ja komm, dann gehe ich halt dahin oder dahin. Und ich habe natürlich auch versucht, dementsprechende Karten mir aus der Auslage zu kaufen, die mir immer dann einen Bonus geben, wenn ich halt schwarze Würfel nehme. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, man kann das Spiel sehr gut ohne die Erweiterung spielen. Jetzt, wo ich es mitgespielt habe und mir das sehr viel Spaß gemacht hat, diese Erweiterung, würde ich, glaube ich, für mich sagen, ich glaube, ich würde es nicht mehr ohne die spielen wollen, ohne diese Erweiterung.
Ja, also ich fand das auch gut. Das ist halt nicht so 100% meine Art Spiel, weil das ist schon komplex, würde ich sagen. Das ist schon sehr verknüpft. Du hast einige Aktionen, die du da machen kannst. Also erstmal hast du ja so ein Dice-Drafting, dann setzt du diese Würfel ein. Das ist dann auch, also die sind dann so wie Worker. Was ganz witzig ist, ist dann aber, dass die Würfelwerte dann auch nochmal quasi Einfluss darauf haben, auf welchem Feld der steht. Also dein Worker kann dann auch wieder verschoben werden, wenn Würfel mit niedrigeren Werten kommen, wird der nach hinten geschoben. Da werden die Aktionen schlechter. Du hast sehr, sehr viele Sachen. Du hast ja auf der einen Seite so ein Engine-Building, wo du halt diese Karten, die du hast, kannst du in dein Board reinslotten. Dadurch kannst du Sachen triggern. Dann hast du das Area Control. Du hast eben diesen Drafting-Teil, den Worker-Placer-Teil. Also es ist sehr, sehr viel. Und das kann halt danach dazu führen, je nachdem, wie gut du deine Engine aufbaust, dass du halt dann in dieser letzten Runde dann echt Kettenzüge aus der Hölle hast. Also ich hatte es einmal, da bin ich dann wirklich, ich bin zur Toilette, ich habe mir noch einen Kaffee geholt, ich war noch eine rauchen und kam rein und war immer noch nicht dran. Ja, das muss man dann halt mögen. Und ich glaube, wir haben es schon relativ flott gespielt, weil wir auch gesagt haben, okay, das ist jetzt hier Kennenlernen, Partie für die meisten von uns, bis auf Basti. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob dieses Area Control, wir haben das halt irgendwie so alle gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich hier so voll und ganz auf diese Karten-Engine gehe, dass das vielleicht auch reinkloppen kann. Klar, du musst so ein bisschen was bauen, weil die Gebäude schalten dir auch nochmal andere Sachen frei. Aber ich glaube, da steckt schon ein bisschen was drin, dass man da schon auf unterschiedlichen Wegen irgendwie auch zu Punkten kommen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Was natürlich hier reinspielt, ist die blaue Leiste, die Militärleiste, wo du halt, wenn du ganz oben ankommst, halt sehr viele Punkte dafür bekommst, wenn du ein Gebiet für dich in Anspruch nimmst. Und da bekommst du ja jetzt, wenn du zum Beispiel Karten ausspielst, nicht, dass du dann sagst, da steht nochmal, dann kriegst du hier auch nochmal +2 für jede Karte, die du ausgespielt hast. Das hätte man vielleicht noch als Erweiterung reinpacken können. Ich glaube, dann würde sich das ausgleichen, weil dann geht einer auf die Leiste mit den Karten, einer auf die Leiste vom Militär. Und ich glaube, dann hast du da so ein bisschen einen Ausgleich drin. Ne?
Das
ja, aber wie gesagt, wir haben es das erste Mal auch gespielt und da haben wir eigentlich fast ähnlich lang gespielt. Und das waren wir nur zu zweit beim ersten Mal. Aus dem Grund waren wir schon recht flott, würde ich sagen.
Ja. Ja. Gut, das war Minos. Danach haben sich unsere Wege dann getrennt, denn Basti und ich, wir mussten einen Kriminalfall lösen. Wir waren eingeladen hier von der Spieleoffensive, die machen im Dezember jetzt wieder so eine Weihnachtsmesse. Und für diese Messe haben wir dann gestern ein Krimi-Dinner aufgezeichnet. Das war so ein Kurzfall, quasi, den man so irgendwie in einer Stunde, anderthalb so runterspielt, also nicht so ein ganz abendfüllendes Ding. Das werdet ihr dann live zu sehen bekommen, auf Video zu sehen bekommen, eben am 1. Dezemberwochenende ist diese Spielemesse. Und ja, wir waren bei der Feuerwehr Hosenbach, die hatte ihr traditionelles Weihnachtsgänseessen und ja, die Gans Gertrude war weg. Basti, war das dein erstes Krimi-Dinner oder bist du schon ein erfahrener Kriminologe?
Da muss ich nur sagen, Skandal! Nee, das war mein erster Krimi-Snack oder Krimi-Dinner. Ich habe sowas alles noch nicht gespielt, deswegen war das für mich auch alles neu. Deswegen habe ich da auch ein bisschen dafür gesorgt, dass es sich ein bisschen gezogen hatte, weil ich halt nicht wusste, wie es ging, aber es mir dann in dem Moment nicht aufgefallen war, dass man auch teilweise noch ein bisschen was nachlesen musste während dieses ganzen Shows. Aber vielleicht fällt es nicht auf, weil lustigerweise habe ich irgendwie die Fragen trotzdem beantwortet. Einfach so spontan, aber es hat sich dadurch wahrscheinlich ein bisschen gezogen.
Ja, es war so ein bisschen chaotisch. Ich glaube, die einzige mit Krimi-Dinner-Erfahrung war die Silke vom Würfel und Zucker, die hat es auch mitgemacht. Und dann ist das wohl so, dass du, das stand dann auch so in dem Skript, es gab am Ende noch Hinweise, die sollte man aber nicht zu Beginn lesen, sondern erst nach 20 Minuten etwa. Ich habe auch keinerlei Krimi-Dinner-Erfahrung gehabt vorher, gedacht, okay, da gibt es dann irgendwann mal so einen Cut.
Ja,
und dann heißt es so, und jetzt liest jeder seine Hinweise, den gab es aber irgendwie nicht. Also hat dann einfach jeder so während des Ganzen angefangen, unterm Tisch so die Hinweise zu lesen, bis auf Basti und Silke, denn die hatte sie schon vorher gelesen als Krimi-Dinner-Veteran. Ja, aber ich glaube, wir haben das dann doch ganz gut gewuppt. Es hat sich, glaube ich, am Ende so ein bisschen in die Länge gezogen, war aber, glaube ich, schon ein sehr unterhaltsamer Fall. Und wenn ihr wissen wollt, was genau mit der Gans Gertrude passiert ist, dann schaut doch mal am 1. Dezemberwochenende bei der Spieleoffensive rein auf der Weihnachtsmesse und da werdet ihr das dann sehen können. Dennis, was habt ihr denn in der Zwischenzeit gemacht?
Genau, in der Zwischenzeit sind wir dann auch zu Sniper Elite gegangen. Habt ihr ja schon am Anfang der Folge so ein bisschen zu erzählt. Aber ich kann jetzt auch so ein bisschen meine Eindrücke dazu schildern. Ja, was mir aufgefallen ist, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Wir haben auch Samstagabend ja noch, haben wir drüber gesprochen.
Terrorscape,
genau. Hat ein ähnliches Gefühl. Ich war also der Sniper, ich habe alleine gespielt und ja, wie das Spiel funktioniert, was die Kritik da dran ist, muss ich jetzt nicht hier wiederholen. Was ich nochmal dazugeben kann, ist, wir hatten die Sandra mit dabei und dann hat sie zwischendurch gesagt, der grinst so, der wird schon, wir sind total unsinnig unterwegs, der ist ganz woanders, so wie der am Grinsen ist. Und ich habe aber gar nicht deswegen gegrinst, sondern ich habe so gegrinst, weil ich so wunderbare Scotland Yard Retro-Vibes hatte. Und das hat mich so wohlig zurückerinnert, wie man dann als Mr. X dann da sitzt und ja, dann da beobachtet und gleichzeitig auch diesen Druck hat, weil sie hatten nämlich schon sehr gut mich dann positioniert und haben gedacht, wir wissen gar nicht, wo der sein soll und wir kriegen den ja nie. Und letztendlich haben sie mich aber so blockiert, auch glücklich dann, dass sie halt hergegangen sind und mich so blockiert haben, dass meine Zeit halt ausgelaufen ist und ich konnte halt eben nicht hergehen und ja, die Aufgabe erledigen. Aber es war sehr spannend und hat sehr viel Bock gemacht, vor allen Dingen, weil man sich ja sehr genau überlegen muss, okay, wo gehe ich jetzt hin, wo mache ich Lärm oder mache keinen Lärm, wer kann mich hören? Das war schon cool. Also bei euch wurde, glaube ich, deutlich mehr rumgeballert. Ich habe dann mehr Minen gelegt und mit Steinchen geworfen.
Ja, ich weiß auch noch nicht so genau, was die perfekte Taktik als Sniper ist. Ich hatte es ja vorher schon mal gespielt, da glaube ich 2 oder 3 Mal als Sniper immer verloren. Bei uns hat dann auch, da war wir ja dann quasi die Wehrmacht gegen den Sniper und da hat der Sniper auch verloren. Und du hast es auch nicht geschafft.
Genau, ne? Ich glaube, ich hätte von Anfang an einfach mehr schießen müssen, weil man unterschätzt dieses, wie weit man schießen kann. Und dann kannst du ja zur Not halt wirklich einfach, wenn du weit weg bist, einfach schießen von allen und versuchen drauf zu machen. Weil im schlimmsten Fall machst du dann da Lärm, aber bis die dann bei dir sind, dann bist du halt auch schon wieder weg. Vor allen Dingen, wenn du schießt und dann weg.
Aber ich glaube, was es so schwer macht als Sniper, ist, dass du diesen Zeitdruck hast, ne? Dass du eben nur diese 10 Runden hast und wenn die anderen da so ein bisschen schlau auf Blockade oder sowas spielen, weil die können dir ja schon Wege abschneiden und sowas, dann, naja. Aber ja, war ja bei uns ganz genauso interessantes Spielthema, da muss man halt einfach selber wissen, kommt man da drauf klar.
Wobei man sagen muss, das Thema während des Spiels, also das historische Thema während des Spiels einfach null präsent ist. Das ist überhaupt nicht da. Also man sieht das ja auch gar nicht an der Gestaltung.
Naja, du hast ja die Karten von diesen Wehrmachtsoffizieren. Ah, okay,
das habe ich nicht gesehen.
Die habe ich nicht, nicht so genau. Da ist das halt so ein bisschen, du hast halt, es gibt ja verschiedene Offizierstypen, die kannst du dir am Anfang quasi auch zusammensuchen, ja, wie du deine Mannschaft dann da aufstellst, und die hast du da, da ist das optisch schon irgendwie zu, also sind jetzt keine Hakenkreuze drauf oder irgendwie sowas, aber da siehst du schon, dass das hier deutsche Wehrmacht ist.
Ja, weil das sonst auf dem Spielbrett selber und so siehst du, dass das Einzige ist, der Anführer eines Trupps, der hat so ein eisernes Kreuz,
ja,
und das aber, ja, grau auf grau, das fällt jetzt nicht so sehr auf, ja.
Gut, dann haben wir ja nochmal kurz was zusammengespielt, bevor sich unsere Wege dann wieder getrennt haben, und zwar Power Vacuum, ein Stichspiel. Bassi, du als großer Stichspiel-Fan, erzähl uns mal ein bisschen was.
Ja, also ich bin absoluter Stichspiel-Fan, jeder, der mich kennt, weiß das. Ja, Grunde genommen sind wir Maschinen. Wir wollen einfach große Maschinen werden. Haushaltsgeräte sind das eigentlich, ne? So Toaster, Mixer.
Na, wir wollen ja in so einer sozialistisch-kommunistischen Welt, wollen wir die neue quasi Diktatorenmaschine werden, weil unsere vorherige Diktatorenmaschine kaputt gegangen ist. Also es ist schon ein bisschen crazy Setting, würde ich sagen.
Ja, ich kam erst nach dem Flavortext dazu. Ja, sah auch recht crazy aus, aber im Grunde genommen ist es ein Stichspiel. Wir verlegen Stiche aus und versuchen an Strom zu kommen, um unsere Maschinen halt mächtiger und mehr Power zu versorgen. Dadurch bauen wir eine Statue, und diese Statue, wer sie als erstes fertig hat, dann endet das Spiel. Und dann werden die Punkte halt, wie viel Strom du hast, und pro Statue-Teil sind es, glaube ich, 10 Strompunkte. Ja, der gewinnt dann am Ende. Und das hat Olli auch grandios für sich entschieden. Da war ich vollkommen raus. Das war überhaupt nicht so meins. Aber es liegt auch eher am Stichspiel. Was ich ganz cool fand, war mit der Stromzufuhr, wie man sie sich zuschustert, weil du hattest so ein kleines Stromkabel in der Mitte. Das war so ein Kreis, und da waren dann alle Maschinen abgebildet. Und man hat jedes Mal der, glaube ich, den geringsten Stich hatte, also die geringste Zahl, konnte halt dann den Strom umleiten oder, ja genau, von zum Beispiel jetzt rot auf weiß, und dann konnte man den wieder umstecken, und dann konnte man gucken, dass man so vielleicht den anderen in die Suppe spuckt. Ja, und es hatte einen kleinen Wettmechanismus noch drin, weil man konnte halt noch drauf setzen, wer halt gewinnt oder in dieser Runde die meisten Strom erlangt oder den wenigsten Strom. Ja, und das war halt dann so ein bisschen da drin. War ganz cooles Setting an sich, so wie sie es gemacht haben, aber wie gesagt, das ist ein Stichspieler, bin ich meistens nicht so.
Ja, ich fand es ganz interessant, weil es hier gar nicht so sehr darum geht, die Stiche zu gewinnen, fand ich. Denn dann kriegt man immer, man hat so einen persönlichen Bereich, wo man seinen Strom hat, und wenn man einen Stich gewinnt, kriegt man einen Strom, oder man darf sich halt eine Karte für die nächste Runde reservieren, quasi aus dem letzten Stich. Aber viel mehr Strom bekommt man, wenn man dieses Wetten gewinnt. Also ist das schon ein sehr zentrales Element, und das war super interessant gemacht. Man hat also dieses Board in der Mitte, da sind dann diese 5 Charaktere abgebildet, und es gibt eben dieses Stromkabel, und immer der den Stich nicht verliert, sondern die kleinste Zahl in den Stich gespielt hat, der hat dann die Möglichkeit, Strom zu transferieren, und man wettet eben darauf, welcher dieser Charaktere auf dem Board in der Mitte hat am Ende dann am meisten und welcher hat am wenigsten Strom, und da kann man richtig viel Strom mit verdienen, wieder für seinen persönlichen Bereich, der am Ende ja für die Wertung zählt. Also ist es hier gar nicht so schlecht, auch kleine Karten auf der Hand zu haben, und man muss das immer so ein bisschen ausbalancieren. Das war schon recht interessant. Dennis, du bist ja wirklich ein Stichspiel-Veteran. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, es ist sehr kompetent. Ich bin da zwiegespalten. Also das Spiel ist gut. Ich bräuchte es für mich jetzt nicht nochmal spielen, weil so das, was ich am Stichspiel mag, dass man mit seinen Karten ja auch mit seiner Hand versuchen kann, so zu spielen, dass andere gezwungen sind, bestimmte Farben reinzugeben und sich dann da blank zu spielen oder eben nicht blank zu spielen, dass ich mich selber blank spielen kann und so weiter. Das funktioniert hier alles nicht so gut und so wirklich. Und das ist so ein bisschen, ja, für mich die Herausforderung dann gewesen, dass das, was ich daran mag an Stichspielen, dieses Beobachten, was gibt's noch, was mache ich noch, gehe ich drunter, gehe ich drüber, Das ist nicht da, aber es ist, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, weil das ist ein Stichspiel, was, glaube ich, für die Leute sein soll, die gerne einfache Stichspiele spielen und gerne noch so ein Layer da drauf haben, wo sie dann halt diesen Strom transferieren können. Das ist, denke ich, garantiert genug Gruppen oder so, wo das richtig gut ankommt. Carsten und Lisa hat ja auch erzählt, er hat richtig Spaß damit gehabt. Und ich glaube, da gibt es halt durchaus seine Berechtigung. Wie gesagt, wenn man jetzt so eine Tiefe wie Doppelkopf oder Skat oder so erwartet, wird man halt hier nicht hinbekommen. Und auch nicht die Möglichkeit, das hinzubekommen. Da ist, dann haben wir gestern schon drüber gesprochen, ein Rebel Princess deutlich eher was für Stichspielende, die dann halt in diese Richtung tendieren wollen, meiner Meinung nach.
Was eher so das Klassische halt ist, klar, Rebel Princess hat auch so diese Karten, wo sich dann mal für eine Runde ein bisschen was ändert. Ja, aber hier ist es, wie du eben gesagt hast, es geht halt gar nicht so darum, gewinne ich jetzt möglichst viele Stiche oder kriege ich viele Stiche nicht, sondern es zählt ja noch on top dieses, habe ich kleine Karten, die ich in Stiche werfen kann, und das stellt das Ganze so ein bisschen auf den Kopf. Außerdem, genau, das haben wir auch noch nicht gesagt, ganz interessant, die Rückseite der Karten zeigt auch an, welche Farbe die Karte hat. Das heißt, alle am Tisch wissen immer, welche Farben du noch bedienen kannst und so. Ja, war ganz interessant. Ich glaube, ich würde es schon nochmal ausprobieren. Ja, so komplett vom Hocker gehauen hat es mich aber auch nicht. Jetzt haben wir uns dann danach wieder getrennt quasi. Dennis ist mit Markus zu einem richtig großen Brocken und Basti, Ralf und ich haben dann Skyrise ausprobiert. Basti schüttelt gerade mit dem Kopf und wollte mir ansagen, nee, es war ein anderes, aber Milch mit Abführmittel haben wir danach gespielt. Von diesem Highlight berichten wir gleich noch. Erst gab's Skyrise. Und Skyrise war ja auch ein großes Kickstarter-Ding von Roxlay. Das sind die immer sehr opulentes Spielmaterial ja auch reinpacken, gerade in den Kickstartern. Also Dice Throne ist von denen, Brass Birmingham ist von denen. Ja, und bei Skyrise, da handelt es sich auch um eine Neuauflage von einem schon älteren Spiel. Ich glaube, von 2008 hatten wir gestern nachgeguckt, Metropolis hieß das. Und es ist so ein bisschen ein Beat-Spiel, bei dem wir wir haben Gebäude, die wir in der Stadt aufstellen wollen. Basti, wie hat es dir gefallen?
Mir hat es gut gefallen, muss ich sagen. Also ich konnte mir das gar nicht so darunter vorstellen, weil es ja einfach erstmal am Anfang so Klötzchen mit Zahlen da stehen. Also jeder hat auch unterschiedliche Zahlen, angefangen unten glaube ich bei 1, aber dann hatte ich zum Beispiel schon nur, bei mir fing es mit der 2 an und es ging glaube ich bis 114 oder so. Aber wir hatten ja zwei Zeitalter, das erste mit dem Bieten, da war es nicht so hoch, die Möglichkeit zum Bieten. Und wenn man dann in das zweite kam, konnte man ja dann noch höhere Gebäude sozusagen setzen mit höheren Zahlen. Ja, im Grunde genommen haben wir einfach geboten, indem wir unsere Gebäude einer ein Startgebot abgibt. Auf den Gebäuden waren ja die Zahlen, dann hat man das auf das Feld gesetzt und dann konnte man angrenzend weiterbieten. Also der Nächste hat dann einfach eine nächsthöhere Zahl auf das Feld gesetzt, wenn es ging. Man konnte sich nämlich auch schön in irgendwelche Ecken manövrieren und dann konnte kein anderer mehr bieten.
Weil es keine angrenzenden Felder mehr
gab. Genau, weil es keine angrenzenden Felder mehr gab und dementsprechend hatte man dann das Feld, konnte man dann vielleicht seine Einser oder Zweier gut damit wegbekommen. Und was ich ganz cool fand, war erstens wächst das Spielfeld, also es entsteht irgendwas auf diesem Spielbrett, was ich ganz cool fand. Und dass diese Gebäude waren ja unterschiedlich hoch. Dementsprechend gab es auch verschiedene Areale, wo man dann unterschiedliche Wertungen ausführen konnte. Es gab natürlich auch Ziele und es gab dann eine Zwischenwertung, nachdem der Erste zum Beispiel seine ganzen Gebäude schon zum Beispiel weggeboten hat, weil es kann nämlich natürlich sein, dass einer schneller alle Gebäude weg hat als der andere. Und dann gab es eine Zwischenwertung und dann ging es halt weiter, bis wir am Ende halt unsere Gebäude alle weg haben. Da war es für mich ein bisschen schwieriger, weil ich dachte so, wenn du jetzt fertig bist, dann musst du warten. Du bekommst zwar dann einen Schlüssel zur Stadt sozusagen, du bekommst dann halt einen 10-Punkte-Schlüssel, aber du sitzt dann halt auch erstmal ein bisschen, je nachdem, wie alle anderen angeboten haben, wenn du ziemlich schnell alles da drauf fratzt auf dieses Spielfeld. Das hatte mich vielleicht ein bisschen gestört und ich dachte halt am Anfang, weil Olli zum Beispiel dann noch viele Steine vor sich hatte, während alle anderen dann nichts mehr hatten, dann konnte er natürlich frei sich überall in dieses Feld reinsetzen. Dadurch dachte ich halt, dass du einen starken Vorteil hattest, aber in dem stimmt es eigentlich gar nicht. Weil
ich bin der Letzte geworden.
Genau, das stimmt da eigentlich gar nicht, weil du ja die guten Felder hatten sich ja alle anderen dann schon irgendwie gesnackt und dementsprechend war es dann trotzdem schwieriger. Deswegen, da muss ich sagen, war ein guter Ausgleich. bis auf diese Wartezeit hat es mir sehr gut gefallen.
Ich fand es auch sehr cool und ich glaube, um es so richtig gut zu spielen, muss man schon um so ein paar Ecken denken, denn du willst die anderen ja quasi auch so ein bisschen so beeinflussen, dass die das machen, was du willst und du am Ende, weil es bildet sich dann quasi immer so eine Beatschlange, ne? Du startest auf irgendeinem Feld und du willst ja am Ende auf irgendeinem Feld landen und das und so, da muss man immer schon um so ein paar Ecken denken, weil du hast dann eben nochmal diese persönliche Gebäudewertung, weil es gibt 4 verschiedene Geländearten, wo du deine Gebäude aufstellst kannst und die kannst du auf deinem Tableau unterschiedlich pushen, dass du dann mehr oder weniger Punkte eben für ein Gebäude auf so einer Geländeart bekommst. Dann hast du diese Aufträge, du hast das dein Wahrzeichen, das auch nochmal einen speziellen Auftrag irgendwie so dabei hat. Ich fand es ganz cool. Wir haben jetzt nicht mit der Deluxe-Variante gespielt, sondern mit dieser Holz, aber auch das fand ich super, super schick und tatsächlich. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich mir das hole. Würde es mir, glaube ich, in der Holzvariante holen, weil ich kann mir vorstellen, die Deluxe-Variante, also die kostet easy über 100 Euro, was da für Miniaturen drin sind. Und da weiß ich dann gar nicht, ob es das unbedingt braucht, weil das schon irgendwie schon so ein schönes Family-Game halt einfach ist.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, dafür brauchst du nicht unbedingt die Deluxe-Variante.
Genau. Dennis, du und Markus, ihr hattet dann ja noch einen kleinen Brescher, auf den ihr euch auch richtig gefreut hattet. Was kam bei euch auf den Tisch?
Wir haben Shackleton Base gespielt und das ja ist erstmal, worum geht's bei Shackleton Base? Wir sind auf dem Mond gelandet und wollen da möglichst erfolgreich sein. Wir arbeiten alle zusammen an einer Mondbasis. Wir sind 4 Nationen, die mitspielen. Das ist wichtig, weil die auch asymmetrische, also leicht asymmetrische Fähigkeiten haben. Letztendlich im Spiel selber hat man das jetzt gar nicht mehr so sehr gemerkt. Das ist so eine kleine vielleicht Richtung, in die man die spielen kann. Ja, wir arbeiten zusammen an dieser Mondbasis, aber fast gar nicht semi-kooperativ, sondern es ist einfach ein begrenzter Platz, der da ist und man möchte schon ja Dinge für sich auch da claimen.
Das heißt erstmal so direkt so ein bisschen Terraforming-Mond-Vibes oder
ja,
sowas.
Ja, so vielleicht so ein bisschen, aber dann doch ganz anders. Ja, wie machen wir das? Am Anfang wird eine Startreihenfolge ausgelost. In Startreihenfolge werden dann auch die ersten Gebäude platziert. Das ganz ja, elementar nachher, weil es hat so einen leichten Area-Control-Effekt auch, weil wo mehr und oder wertvollere Gebäude am Schluss in Reihen sind, da kriegt man nachher Arbeiter wieder zurück. Die braucht man nachher, die kann man nicht mehr als Arbeiter einsetzen. Erkläre ich gleich ganz kurz. Man will auf jeden Fall möglichst günstig stehen. Und ja, und dann in rückwärtiger Spielreihenfolge werden dann Initiative-Plättchen gedraftet, auf denen Ressourcen und Arbeiter drauf sind. Es gibt grundsätzlich 3 Arbeiterfarben, gelb, rot, blau. Also ich habe keine, wenn ich lila spiele, habe ich nicht lilane Arbeiter, sondern es gibt diese 3 Arten. Und wie immer, wenn es 3 Arten von Arbeitern sind, dann haben die verschiedene Spezialisierungen und ich kann die an verschiedenen Orten einsetzen. Und dann so entscheide ich also, klar, das Plättchen mit einer sehr niedrigen Initiative, also mit der 1, ist dann als erstes dran, hat natürlich tendenziell auch eher weniger Ressourcen und so weiter, hat dafür aber auch oft mehr gelbe Arbeiter, die dann halt mehr Ressourcen bringen können, schränken aber meine Möglichkeiten ein, vielleicht wertvollere Aktionen zu machen. Und das muss man so ein bisschen für sich austarieren. Genau, und dann spielen wir und wir haben einmal die Möglichkeit, Arbeiter auf der Mondbasis einzusetzen, so am Rand. Was man dann macht, ist das sehr gut gelöst. Man guckt sich die ganze Blickrichtung an. Das sind sehr eindeutig und klar. Da gibt es also keine Fragen zu. Und jedes Gebiet, was ich dann angucken kann, und da muss mindestens ein Gebäude sein, da kann ich dann entweder Ressourcen farmen oder Geld farmen oder so Boni farmen, die auf so Bonusplättchen sind. Und das Ding ist jetzt, da kommt der erste kleine Area-Control-Moment mit rein. Überall, wo ich nur ein Gebäude habe, auch wenn es das kleinste ist, also Gebäude sind so kleine, runde Dots, so Papp-Dots, und die gibt es jetzt 1er-Dot, 2er-Dot, 3er-Dot und als 6er-Dot. Und da, wo ich ein Gebäude habe, und sei es nur ein 1er-Dot, und Basti hätte da jetzt 5 andere Dots in diesem Gebiet, kriege ich trotzdem den Bonus und muss nichts dafür bezahlen. Habe ich ein Gebiet kein Gebäude, es steht aber ein Gebäude da, muss ich die Ressource oder das Geld nehmen und muss, und das steht für jede Reihe angegeben, muss Basti dann einen Bonus dafür zahlen. Also das ist so ein kleines Ding, wo man sich auch platzieren möchte und vielleicht auch in jeder Reihe so ein bisschen mit drin sein möchte. Genau. Und dann gibt es auch Gebäude bauen, Aufträge erledigen. Es gibt noch so drei Firmen, die mitspielen. Die sind auch immer unterschiedlich. Also da gibt es unterschiedliche Firmen. Dadurch ist auch so eine gewisse Wiederbespielbarkeit auch sehr gegeben. Weil
wieder Terraforming Mond Vibes, oder?
Nee, anders, weil diese Firmen sind keine persönlichen Firmen, sondern es sind allgemeine Firmen.
Ah, okay.
Und jeder von uns kann quasi für diese Firma was machen. Also wir hatten zum Beispiel so eine Touristikfirma dabei, die wollte dann immer, die hat auch so Touristen mitgebracht und die wollten dann immer, dass wir Touristen haben. Und diese Touristen, mit denen konnte man verschiedene Dinge machen. Unter anderem geht es aber hauptsächlich darum, dass wir von diesen Firmen auch Karten uns, also Aufträge holen und damit so eine kleine Engine auch ans Laufen bringen dann nachher. Genau, und ja, wir können halt einmal Gebäude bauen, wir können diese Karten uns kaufen und wenn wir das Gebäude bauen, kann ich mit jeder Farbe, aber wenn ich mit der richtigen Farbe, mit Gelb mache, darf ich hinten immer noch so einen Bonus mit dazu machen. Und das möchte man schon immer machen, dass man so ein bisschen vorplant, okay, was mache ich jetzt? Es gibt verschiedene, also gibt so eine Leiste, auf der man hochläuft und ja, also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man sehr sich darauf konzentrieren kann, was will ich machen, was kann ich tun, vor allen Dingen gibt es nachher, wird geguckt, welche, wo Arbeiter um diese Mondbasis drumherum stehen und in welche Reihen die gucken. Und derjenige, der am meisten Punkte, also Gebäudepunkte in dieser Reihe hat, derjenige bekommt den Arbeiter auf seine Basis, also in sein, auf sein persönliches Tableau. Und damit generiere ich auch nochmal entweder Einkommen oder ich reduziere Kosten, die ich zu tragen habe, oder ich generiere Endpunkte oder ich generiere Einfluss. Also das ist total. Auf der einen Seite will ich Arbeiter raufbringen, ich will Gebäude raufbringen, auf der anderen Seite will ich aber auch anderen nicht unbedingt die Arbeiter nachher schenken und will trotzdem aber die Ressourcen haben. Das ist sehr, sehr, sehr austariert und hat sehr gut gelaufen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und was ich sehr gut fand war, es hatte im Prinzip nach den ersten zwei Zügen keine Regelfragen mehr. Also danach war es eigentlich sehr klar, wie es funktioniert hat. Also da waren so ein, zwei Ikonografiefragen, aber die waren auch sehr leicht zu klären. Und das war schon ein sehr starkes Spiel. Bin ich sehr begeistert von. Also das war wirklich, hätte ich nicht mitgerechnet, hat mir noch besser gefallen als Minus. Bei Minus ist mir übrigens noch gerade eingefallen. Originalzitat von hier von dem Minus V-Rex-Mitarbeiter, der uns das erklärt hat. Ich glaube, der Ryan war das. Der hat gesagt, wir haben leider die Chance vertan, bei Minus die Siegpunkte Minuspunkte zu nennen. Also,
oh, ja.
Das, aber ja, Shackleton Moonbase, richtig, richtig gutes Brett. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es bei mir einzieht.
Ja, cool. Ähnlich begeistert, wie du von Shackleton Base bist, war Basti von Milch mit Abführmittel.
Ja, unbedingt.
Ja, Basti, was machen wir denn da?
Milch mit Abführmittel ist ein ganz schnelles Spiel von Funbot Games. Wir sind eigentlich in einer, ja, was war die Story?
Studenten-WG,
genau. Und einer trinkt unsere Milch immer weg. Und dementsprechend wollen wir rausfinden, wer das ist und versetzen die Milch mit Abführmittel. Ja, im Grunde genommen bekommt jeder Karten auf die Hand. Davon sind manche Pluskarten und manche halt Minuskarten, die dann mit dem Abführmittel. Und wir spielen ins Regal verdeckt unsere Karten mit Milch. Und ja, das ist eigentlich schon fast das gesamte Spielprinzip, weil sobald drei Karten in der Mitte liegen, kann man sich entscheiden, dass man diese Milch trinkt. Und wenn man diese Milch trinkt, muss man halt alle Karten nehmen und bekommt natürlich sowohl die Pluspunkte als auch die Minuspunkte. Die Minuspunkte sind solche kleine Kackhäufchen dargestellt, die Pluspunkte durch Milchfläschchen. Und am Ende zählt halt, wer am meisten hat. Ich glaube, du kannst viermal die Milch trinken. Wenn du viermal Milch getrunken hast, dann endet das Spiel. Ja, das ist das gesamte Spiel. Ja, weiß nicht.
Du musst ja dann auch quasi manchmal Milch trinken, wenn du nämlich keine Karte mehr auf der Hand hast, dann musst du dir einen, und das ist dann halt immer so, wenn die Leute dann sehen, okay, der hat sich jetzt leer gespielt, dann, und es ist vielleicht nur, weil er darf dann auch immer nur quasi trinken aus dem Bereich, wo mindestens drei Karten liegen, dann klatscht natürlich jeder da die Minus. Ja, da war ganz gut. Ist halt so ein Funbot-Ding.
Genau.
Die Aufmachung ist ganz cool, das sieht ja aus wie so eine
Milchtüte, ne?
Tüte, ja. Genau. Ja, muss man dann wissen. Aber vielleicht, wenn man in einer Studenten-WG lebt, dann.
Ja, ich denke, dass das schon seine Zielgruppe hat.
Ja.
Aber war jetzt also nicht
eher so ein Party-Ding.
Ne? Ja, genau.
Dann ging es ja gar nicht so munter weiter, denn wir hatten zumindest ein relativ düsteres Setting. Wir sind nach New Orleans, Dark Quarter. Das habe ich auch gebackt im All-In von der Spieleoffensive. Das soll jetzt irgendwann bald ausgeliefert werden. Hier hatten sie es stehen. Allerdings war die App, denn es ist ein sehr app-lastiges Spiel, die war noch nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Das kommt im Original auch von Lucky Duck. die ja auch Destinies gemacht haben. Also wenn ihr Destinies kennt, Destinies war ja ein kompetitives Story-Game, was schon relativ einzigartig war so in der Art, das aber jede Menge App-Anteil hat. Und das hat auch, glaube ich, damals sehr viele Leute gestört. Ich fand das ganz cool. Und so von dem Spielprinzip ist Dark
Quartz. Ganz kurz, die App bei Destinies war das Einzige, was mich nicht an dem Spiel gestört hat.
Okay. Ja, aber es ist halt schon so, und das ist hier bei Dark Quarter ähnlich, das Spielprinzip haben sie schon übernommen, aber Dark Quarter ist jetzt ein voll kooperatives Spiel, desto, ja, böse Stimmen dann sagen, ja, das ganze Board bräuchte ich nicht, ich könnte das auch nur mit dem Tablet spielen, das stimmt zu Teilen auch, ich habe noch ein Playerboard, das bräuchte ich dann schon, aber ich finde es dann trotzdem schön, das irgendwie und auch übersichtlicher, das so auf dem Tisch stehen zu haben und so das Haptische, du hast da ganz coole Figuren dabei. Ja, von der Story, das ist alles so ein bisschen mystisch angehaucht mit Voodoo und Vampiren im New Orleans der, ich glaube, 70er, 80er Jahre.
80er, glaube ich.
Und wir lösen da dann so Kriminalfälle. Du hast dann irgendwie in der Grundbox ist eine Kampagne und dann gibt es noch zwei Erweiterungsboxen, die noch jeweils eine eigene Kampagne haben. Und ja, wir haben dann halt mal reingespielt, weiß gar nicht, so zweieinhalb Stunden haben wir gespielt. Wie gesagt, nur ein kleines Problem, dass das Ganze eben auf Englisch ist. Ich glaube, das Spiel ist ab 18 und ich glaube, in diesem Fall ist es tatsächlich auch gut so. Die Sprache ist wirklich sehr, sehr explizit.
Das
ja, das ja, ist, glaube ich, mit Kids schwierig. Also da kommt sehr, sehr oft das F-Wort und was auch immer und da geht's richtig zur Sache und ist auch relativ...
Fridolin?
Fridolin Friesemann, ja.
Vorhin ist das nur das harmloseste Wort da drin.
Genau, also da geht's schon... Ich bin mal auf die deutsche Übersetzung gespannt. Wie fandest du es, Basti?
Ja, spiele ich ja selten. Es ist ja Story-Driven Game und spiele ich ja selten auf Brett. Ich spiele sowas ja mehr digital. Ich mag so eine Art von Spielen schon, bin aber ja so auf dem Brett eher der Eurogamer. Hat mir aber gut gefallen. Klar, für mich war teilweise ein bisschen schwierig das Englische da in der App. Aber ich habe mich da schon durchgewurschtelt mit eurer Hilfe. So hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat sich natürlich sehr lang gezogen, weil es ist ja nun mal ein Story-Game und es soll ja auch lang gehen. Und man kann ja immer wieder zwischendurch speichern. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Also du hast ja dann immer so Punkte, wo sie sagen, so jetzt, ne, bis hierhin hast du gespielt, dann speicherst du die App und die App sagt dir dann auch am Ende wieder genau, wo du was aufbaust. Und das fand ich sehr cool an der App, weil die dir genau gesagt hat, was du machen musst. Also du nimmst jetzt die Karte, du kriegst jetzt nochmal einen Würfel, du würfelst den und du konntest ja auch Karten einscannen. Wenn du jetzt zum Beispiel Befragungen oder so machtest, dann war ein QR-Code auf diesen Karten, wie zum Beispiel mit Geld bestechen, dann konntest du halt das Geld einscannen und das nimmt die App dann halt auch wahr. Und das fand ich schon cool und deswegen würde ich gar nicht das unterschreiben, mit dem man braucht das Brett nicht, weil all das zusammen hat nämlich eine super Atmosphäre geschaffen. Es war sehr dunkel leider da, wo wir gespielt haben.
Genau.
Deswegen, ja.
Und das Brett selbst ist auch sehr dunkel. Also du hast zum einen ja das Board, dann kannst du aber auch noch Ortskarten dann aufdecken aus so einem Stapel, die du da hinlegst und so. Und ja, genau, das mit dem Kartenscannen, das gab es eben auch bei Destinies, das gab es aber auch vorher schon und auch in Lucky Duck Game bei Chronicles of Crime. Das war, glaube ich, so das erste Mal, wo ich das so gesehen habe, dass QR-Codes auf Karten waren und du die dann einscannst und dementsprechend dann bestimmte Dinge passieren. Also du kannst halt hier eben mit Charakteren interagieren, dann hast du immer verschiedene Möglichkeiten, dass du irgendwas sagst, irgendwie reagierst oder eben auch einen Gegenstand benutzt. Und das kann dann dazu führen, dass es da einen ganz anderen Verlauf nimmt. Also das hat zumindest der es uns erklärt hat, gesagt, das haben halt mehrere Leute jetzt schon ausprobiert übers Wochenende. Und er hat gesagt, so nach ein, zwei Stunden Spielzeit sah das immer relativ unterschiedlich aus, was da so für Orte und Gegenstände und so weiter entdeckt wurden. Also ich glaube, da hat man schon die Möglichkeit, weil es ist tatsächlich halt nur diese eine Kampagne in dieser Box, die besteht dann aus 4 Szenarien. Wir waren uns jetzt so ein bisschen unsicher. Wir haben ja gestern noch nicht mal ein Szenario durchgespielt. In 2,5 Stunden. Also hätte ich mal gesagt, verspielst du an der ganzen Box 10 bis 15 Stunden vielleicht oder so. Aber das war alles, da war noch so ein bisschen Unsicherheit gestern, wie lange das denn jetzt tatsächlich dauert. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, du hast ja 4 verschiedene Charaktere. Wenn du es jetzt zum Beispiel nur zu zweit spielst und nimmst nur 2 Charaktere mit, kann das in den verschiedenen Varianten, je nachdem welchen Charakter du mitnimmst, hast du wieder unterschiedliche Sidequests, die da aufgehen oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das auch öfter spielen kann.
Er meinte ja irgendwie, dass es als eine Story, die du immer durchspielst, aber wie gesagt, die kann immer wieder anders sein. Aber ja, und dann gibt es ja noch die Erweiterung, hast du wieder neue Stories.
Genau.
Deswegen, nö, also mir hat es gut gefallen, muss ich sagen.
Aber was natürlich richtig cool wäre, wenn sie das vertonen würden, die App.
Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, sowas ist richtig teuer,
ja,
weil da ist eine Menge Text. Aber wenn du da coole Sprecher hast, das wäre natürlich der, das wäre natürlich der Wahnsinn. Ja. Leider, also auf Englisch gibt es das ja oft hier mit dieser Vorteller-App, die du dann aber auch bezahlen musst. Da musst du dann wirklich pro Spiel nochmal 20, 30 Euro zahlen oder so. Leider ist da auf Deutsch gibt es da nichts mehr. Das war jetzt auch für Gloomhaven, glaube ich, hat Vorteller das gemacht oder Chronicles of Drunagor. Aber gibt es alles leider nicht auf Deutsch. Ja, jetzt sind wir raus aus dem düsteren New Orleans und ich weiß gar nicht, wo wir dann da hin sind. Auf jeden Fall wollten wir Vasen ausgraben und ausstellen in einem Spiel. Ich muss tatsächlich jetzt auch wieder den Namen ablesen, denn das ist sehr uneingängig, finde ich. Mara Joara. Dennis, was haben wir denn da getrieben?
Ja, wir haben natürlich Vasen hinter uns zerbrochen, waren die Elefanten im Porzellanladen. Nein, es ist ein Spiel, was ein Würfelspringspiel ist, würde ich jetzt mal so beschreiben. Man hat ein Feld, wo bunte Würfel liegen, alle mit der Seite 1 da oben. Und was wir machen in unserem Zug ist, wir überspringen mit einem Würfel, wie bei ja, so Springspielen das halt so ist, wie bei Mühle, Dame, was auch immer, springen wir über einen anderen Würfel drüber auf ein freies Feld. Immer genau einen Sprung machen wir und fangen damit den übersprungenen Würfel. Und der Würfel, der gesprungen ist, der wird eine Zahl hochgedreht. Und das ist auch egal, ob jetzt, ich sag mal, ich kann auch mit einer 1 eine 5 überspringen, ist vollkommen egal. Ich fange immer den, den ich überspringe. Und warum machen wir das? Weil wir damit Würfel sammeln und vor allen Dingen Würfelaugenzahlen in Farben sammeln, die wir möglichst hoch haben wollen, weil wir damit dann unterschiedliche Aktionen machen wollen. Also gelbe Würfel bringen uns einfach Geld, damit können wir rote Würfel bezahlen, die wir brauchen, um Vasen auszustellen. Die geben uns dann Siegpunkte und umso teurer die Vase ist, die wir ausstellen, desto teurer sind auch, desto mehr Siegpunkte kriegen wir auch für die. Also wir können als Grundsatz erstmal für eine Vase, wenn wir einen sechster roten Würfel bezahlen mit 6 Geld aus gelben Würfeln, da können auch mehrere Würfel sein, können wir damit 6 Punkte machen. Dann haben wir blaue Würfel, die dann uns Vasenteile bringen, die wir zusammenpuzzeln können. Da gibt es Voraussetzungen, also hier brauchst du einen Würfel, der mindestens 3 Werte hat, mindestens 4. Hier musst du 2 Würfel haben, hier musst du, ich glaube 10 ist das höchste, glaube ich, Basti. Auf der
3 Würfeln
oder genau, sowas. Genau, irgendwie sowas, ja. Und, oder 9, ja, so. Und gibt dann verschiedene Punkte und wenn ich angrenzend voneinander baue, kriege ich auch mal Bonuspunkte, da kriege ich darüber Punkte und es gibt schwarze Würfel, die lassen mich auf Leisten vorangehen, die mir dann immer sofort Punkte kriegen und am Ende Punkte machen. Und ich fand das, also wir waren gestern Abend dann schon sehr müde, das haben wir ja um 12, glaube ich, angefangen mit der Erklärung oder als wir uns hingesetzt haben oder sogar ja, nach 12. Ich fand das trotzdem gut, also ich kann da durchaus einen Use Case für sehen, für so ein entspanntes Spiel, was man auch mit vielen Leuten spielen kann, die, glaube ich, nicht sonst so oft Brettspiele spielen. Das war auch ganz schön, weil die Verpackung ist der Würfelturm quasi, wo die alle so drauf liegen. Die haben also dann
das
auch ein Board und haben dann so eine schöne Höhe. Und das war insgesamt schon sehr cool. Und gleichzeitig hatte ich aber auch nicht das Gefühl, dass das jetzt krass überproduziert ist oder irgendwie sowas. Ich glaube, das wird sich nachher halt für so ein schönes Familienspiel, so ein Sonntagsspiel, kann man das total gut nehmen. Ja, man hat im Prinzip ja zwei verschiedene Pfade, auf denen man entlangläuft. Also habe ich jetzt gesehen, entweder macht man dieses Ausstellen, was wir beide sehr betrieben haben, erfolgreicher als die beiden anderen, die dann halt versucht haben, eine Vase zu restaurieren. Das ist auch nicht so einfach. Sollte man sich schon auf das schnelle Geld und die schnelle Ausstellung konzentrieren. Nein, und ich glaube, im Prinzip sind das so die Sachen und ist schon spannend, weil man auch hergeht und Würfel auch wieder zurückbringt aufs Board und da glaube ich, das haben wir gestern Abend dann gar nicht mehr erfasst, da kann man schon, glaube ich, auch so ein bisschen taktische Tiefe reinbringen, aber jetzt auch nicht so krass, ist jetzt nicht so, als könntest du da jemandem voll in die Kandare fahren oder über 6 Züge hinaus was aufbauen, das nicht.
Ja, ich fand's auch gut. Ich finde auch die Tischpräsenz ganz schick da mit diesen Würfeln. Das ist auch ganz witzig mit dieser Box. Das einzige Negative, was ich da hätte, waren tatsächlich die Playerboards. Ich fand da die Ikonografie nicht so dolle und vor allem sehr, sehr klein. Also super, super klein. Also da weiß ich nicht genau, warum man das gemacht hat. Das hätte man, glaube ich, ein bisschen besser lösen können. Ansonsten, ja, alles, was Dennis gesagt hat, ganz schönes Familienspiel. Und Basti, du hast ja ganz besonders gefeiert. Du warst ja auch vor allem bis zum Ende voll und ganz mit dabei. Nee, du hast ja irgendwann so mitten im Spiel einfach mal komplett abgeschaltet.
Ja, genau. Also das Spiel geht ja über 14 Runden und ich habe ab der 7. Runde nichts mehr gemacht eigentlich. Ich habe einfach nur noch wahllos irgendwas genommen. Aber das war jetzt der Müdigkeit geschuldet. Wenn ich es jetzt nochmal rückblickend mir angucken würde, ja, würde ich auch das unterschreiben, was Dennis gesagt hat. Aber ich war einfach gestern so fertig nach dem Storyspiel. Da musste ich mich auch sehr stark konzentrieren teilweise. Und nee, das ging dann einfach, es ging nicht mehr. Und das, obwohl ich wollte noch vorher was anderes, Größeres danach spielen, aber da war nichts mehr drin.
Gut, aber dann sind wir durch mit unserem Samstag. Ist jetzt auch nochmal, ja, jetzt startet oder ist schon gestartet wieder auf der Burg. Da gehen wir jetzt auch hin. Erfahrungsgemäß werden wir jetzt wahrscheinlich schon irgendwie noch ein Spiel spielen. Dann gibt es Mittagessen und dann düsen wir. Wir gucken mal, dass wir das eine Spiel auf jeden Fall, oder vielleicht werden es ja auch noch mehr, auch noch irgendwie einsprechen. Und dann, wie gesagt, müssen wir schauen, wie wir das Ganze zusammenschneiden, ob wir noch ein, zwei Interviews vielleicht reinpacken. Aber das werdet ihr dann alles erfahren. Ihr hört mich ja jetzt mittlerweile höchstwahrscheinlich schon bei Brettgespräche. Deshalb gebe ich vielleicht das Wort kurz an Basti und ja, wir hören uns später wieder. Ciao.
Ja, dann würde ich sagen, ja gut, abmoderieren würde ich jetzt noch nicht, weil ich ja erstmal gucken muss, ob irgendwas noch dazu kommt. Ich habe jetzt
etwas für Verwirrung gesorgt. Wir sind selber verwirrt.
Wir sind doch verwirrt, wie wir das weiterhin, also wie der Tag jetzt kommt. Müssen wir jetzt mal gucken. Aber wie gesagt, das wird für euch ja keine Zeit vergehen. Also bleibt einfach dran, seid gespannt. Ansonsten kommt die Abmoderation noch oder es kommt noch mehr dazu.
Wer weiß.
Wer weiß. Bis dann. Hallo und jetzt, ja, nach den B-Rex-Tagen. Ja, waren schöne Tage und dementsprechend dachte ich mir, müssen wir sie irgendwie Revue passieren lassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, hole ich mir einen Gast hinzu, weil Phil ist noch im Urlaub und er war ja auch nicht dabei. Deswegen dachte ich mir, hole ich mir den Basti. Aber kannst du dich ja mal selber vorstellen.
Ja, hi, ich bin der Basti vom Brettspielgipfel. Wir sind auf Instagram und TikTok unterwegs. Genau, und wir waren auch auf den V-Rex-Tagen in Merseburg.
Ja, hi, willkommen. Schön, dass du da bist. Und ja, dass es so spontan geklappt hat, ne? Weil das war ja jetzt mehr ein Überfall, dass ich dich schnell spontan gefragt habe.
Aber das Gute war, ich konnte es Regeln lernen und jetzt abschieben.
Was wollte er denn für ein Spiel spielen?
Sierra Nevada.
Ah, Sierra Nevada. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Ah, klingt ganz cool. Ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt erstmal ganz kurz rein in unsere weltbekannte, wie wir es immer so schön sagen, Brettrunde. Und dann stelle ich dir ein paar Fragen. Und ja, starten wir mal. Dein Lieblingsspiel?
Mein Lieblingsspiel, darf ich auch zwei sagen?
Ja, darfst auch zwei sagen. Ich bin da nicht so.
Seti und immer noch Anak.
Ja, Anak ist cool. Hast du dir auch die Big Box geholt?
Ja.
Ja, die steht bei mir auch noch. Ich muss sie unbedingt noch einräumen. Ich habe sie nur hier stehen.
Aber du kannst dir Zeit lassen, weil der Reprint ist ja noch unterwegs mit dem neuen Spielplan.
Ja, stimmt. Das ist ja auch noch. Hast du nachts schon mal von Brettspielen geträumt?
Ja, vorgestern erst, und zwar von Zenit.
Zenit?
Ja.
Positiv oder negativ?
Positiv. Wir haben am Sonntag nach den B-Rex-Tagen daheim dann noch eine Runde Compile gespielt und irgendwie hat mich Compile an Zenit erinnert.
Ah, okay. Ja, Zenit ist aber auch ein ganz gutes Spiel, finde ich. Mhm. Also vor allem im Gruppenmodus fand ich das sehr cool.
Okay, das haben wir noch nicht. Wir sind nur zu zweit gespielt bis jetzt.
Müsst ihr mal machen. Das war, hatte ich auch vorher immer nur zu zweit gespielt und dann im Gruppenmodus. Das war auch ganz cool.
Okay.
Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Ich wäre gern so ein Forscher in Anak. Und ja, dann diese großen cool. Monster irgendwie, keine Ahnung, mit Münzen bewerfen, damit sie wegfliegen.
Irgendwas Indiana Jones-Feeling, ne?
Genau.
Mit welcher Berühmtheit möchtest du gerne mal ein Brettspiel spielen?
Ha, das ist eine gute Frage. Und das Witzige ist, ich habe euren Podcast ja auch schon gehört und ich muss sagen, ich habe da nicht wirklich jemanden, der mir einfällt. Also
bist du nicht alleine? Es gab schon einige, die gesagt haben, weiß ich nicht.
Ja. Nee, also da muss ich sagen, fällt mir gerade keiner ein.
Ja, ist ja nicht so schlimm. Größtes No-Go am Spieltisch?
Größtes No-Go? Tableflip ist ein riesen No-Go Und da wurde ich letztens inspiriert von der letzten Folge von euch, mit fettigen Fingern das Spielmaterial berühren.
Ja, das stimmt. Das sehe ich dann auch ähnlich. Aber Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Ja, eher aber Gummibärchen, weil die nicht so fettige Finger machen.
Das wäre nämlich dann die Frage, die nächste, süß oder salzig, dann ist es eher süß, ne?
Ja.
Okay, wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Eine Brettspiel-Superkraft. Boah. Karten scannen, also durchschauen quasi.
Was würde Phil jetzt sagen? Das ist ja Mogel.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, letzte Folge hat ja auch jemand gesagt, die Gedanken der anderen lesen.
Genau, ja.
Dein Lieblingsthema im Brettspiel?
Lange Zeit eigentlich wirklich eher so, ja, so, so Sachen erforschen wie Arnak. Und jetzt seitdem Seti da ist, bin ich ganz schön angefixt auf alles, was Weltraum ist. Also
Sci-Fi-mäßig, ne?
Und jetzt auch Shackleton Base, da reden wir auch gleich noch kurz drüber.
Ja, da kann ich jetzt auch was zu sagen und ich habe es auch noch nicht gesagt, deswegen passt das ganz gut. Da können wir beide drüber dann reden, das ist gut.
Ja, Shackleton Base, auch wieder das ähnliches Thema, auch in der Weltraum, das ist momentan bei mir recht weit oben.
Mhm. Deine Spielerfarbe?
Lange Zeit blau und dann haben wir übers Brettspiel-Hobby sehr, sehr gute Freunde kennengelernt.
Die
und mittlerweile blau. Nehme ich den Rest. Die Farbe, die übrig bleibt.
Okay. Würfel oder Karten?
Die ist schwierig, die Frage. Ich würde fast sagen, Würfel wegen Burgen von Burgund.
Oh, ja. Hast du auch die Burgundi-Edition?
Ja.
Ja, muss. Für jeden Fan.
Ja.
Wie viele Spiele habt ihr in der Sammlung?
Wenn unsere Statistik stimmt, dann haben wir 320 Spiele ungefähr.
Hm. Hast auch, das ist ja. Das ist so Einstieg mit dem Hobby. Nein, Quatsch. Nee.
Ja. Aber ich muss sagen, wir nutzen auch sowas wie den Berlin-Con-Flohmarkt sehr, sehr gerne. Also wir hatten jetzt auch wirklich einen erfolgreichen Verkauf auf der Berlin-Con. Mhm. Also da haben wir auch wieder ein bisschen was ausgemistet von der Sammlung.
Ja, ich muss mich auch mal ein bisschen mehr von meinen Sachen trennen, weil man weiß auch irgendwann nicht mehr, wohin damit. Das ist das Problem. Ne? Der Platz ist begrenzt, sagen wir es mal so.
Das stimmt leider.
Und eine neue Frage, die der Phil letztes Mal bei der Jacqueline von Midgards Boardgame reingeschummelt hat, ist, wie hoch ist dein Pile of Shame oder euer?
Also wir nennen den ja Pile of Future Happiness. Und jetzt ist die Frage, möchtest du den in Metern oder möchtest du den in einer Spieleanzahl?
Ja, Spieleanzahl.
Ah, okay. Mit Erweiterung oder ohne Erweiterung?
Ja, die Erweiterung sind nicht so schnell. Mach mal ohne Erweiterung, damit es nicht zu viel wird.
Ich würde sagen, es geht eigentlich. Aktuell dürften wir bei 40 Spielen sein.
Ah, okay. Ja, ist ähnlich. Obwohl, ich habe wahrscheinlich noch mehr. Ich hab mir vor 2 Jahren noch was auf das Spiel geholt, das steht immer noch eingepackt hier. Also, darf ich da eh nicht so viel zu sagen.
Ich glaube, das geht uns allen so, hoffe ich.
Ja, doch, ich glaube schon. Obwohl.
Und die nächste Spiel steht vor der Tür. Also.
Das stimmt, ist nicht mehr lange hin. Freut mich schon. Seid ihr alle Tage da?
Wir sind nur Donnerstag und Freitag da.
Ah, okay. Ja, aber dann sieht man sich. Dann sind wir ja auch da. Sehr cool. Ja, dann gehen wir mal rüber. Erstmal kannst du euren Kanal oder so mal vorstellen, so was ihr überhaupt macht und wie ihr dazu kamt, das zu machen, was ihr macht.
Ja, dann fange ich mal an mit dem, wie wir dazu kamen. Also wir haben schon immer recht viel gespielt und dann während den Pandemiejahren wurde es dann noch mehr. Also da ist dann plötzlich mal bei uns ein fantastische Reiche eingezogen und danach dann ein Arnak und mit Arnak war ich dann eben total verloren und in dem Hobby drin und es wurde immer mehr und immer mehr und dann durfte auch unsere Familie immer mehr und mehr neue Spiele kennenlernen und irgendwann war dann Regina beim Friseur und wurde dann von der Friseurin angesprochen, ob sie irgendwelche Spiele empfehlen kann. Ah. Sie hat das gehört, dass wir so viel spielen und da muss doch jetzt mal hier ein paar Tipps raus. Genau, und dann waren wir in der Heldenschmiede in Kempten, ein super schöner Brettspielladen. Und da haben wir einfach was gespielt in der großen Gruppe und dann kam ganz spontan die Idee, wir könnten jetzt einfach mal einen Instagram-Kanal machen. Und da können wir so ein bisschen über unsere Spielerfahrungen berichten und über die Spiele, die wir gespielt haben. Und irgendwann kam dann daraus aber auch der nächste Schritt, weil wir dann gefragt wurden, ja, wie findest du denn das Spiel? Und dann haben wir angefangen auf Instagram jeden Donnerstag in der Früh um 5, also wer da schon wach ist, kann da gerne mal reingucken, eine Rezension hochzuladen. Genau, also wir versuchen das auch immer wirklich auch aus unserer Brille und auch mit möglichst viel Input zu machen. Mhm. Wir rezensieren aber kein Spiel, was wir seltener als 5-mal gespielt haben. Also 5-mal müssen wir es mindestens spielen und auch in verschiedenen Gruppen. Erst dann geben wir dazu unseren Senf ab. Genau, das machen wir. Mittlerweile machen wir auch kurze Videos mit Verlagen, wo wir die ganzen, ja, so ein paar kritische Fragen mal stellen, so kleine Interviewfragen stellen. Mhm. Und dann kam letztes Jahr auf der Heimfahrt von der BerlinCon noch der Gedanke, dass wir auch noch TikTok machen könnten. Genau, auf TikTok haben wir angefangen mit so Themen wie unserem Wochenrückblick, was wir alles so gespielt haben in der letzten Woche. Und auch da haben wir jetzt letztens mal diese Interviews hochgeladen und machen aber auch ab und zu recht witzige Videos. Genau, und wollen das Ganze jetzt aber so in der Zukunft so ein bisschen in die Richtung Boardgame-Talk machen. Kennt man schon vom Book-Talk. Und jetzt wollen wir das Ganze eben noch für Brettspiele machen.
Also ihr bleibt auch, dann wollt auch eher so auf TikTok bleiben und nicht auf YouTube dann gehen.
Oder? Genau, nee, das ist aktuell so das, was wir bedienen wollen, wo wir uns auch jetzt viel Gedanken machen, wie man das irgendwie noch lebendiger gestalten können. Also wer da mal vorbeischaut, das ist noch nicht final. Wir haben noch nicht so unsere finale Handschrift auf TikTok gefunden, aber wir sind dran, das auszuarbeiten, sodass das eigentlich schon dann vernünftig und eben ähnlich regelmäßig wird wie auf Instagram.
Ja. Ja, man tastet sich ja immer erstmal ran, ne? Man muss ja genau. Auch überall reinwachsen. Das, ja, habe ich ja auch gerade hier nebenbei auf, deswegen habe ich kurz rüber gescrollt. Also ja, schon einige Videos zusammengekommen.
Ja, ein Video ist wohl auch schon recht bekannt in der Bubble. Also wir wurden auch schon zu einem Video explizit angesprochen. Ein sehr witziges Video, in dem Regina quasi alle auffordert, nett zu sein zu ihrem lieben Mann und ich dann mein Lieblingsspiel vorstellen muss.
Ah, ja, muss ich mir nochmal angucken. Du kannst mir gleich mal den Link schicken.
Ja.
Ja, dann wollen wir, genau, stimmt, hatten wir ja auch noch gar nicht gesagt, doch hatten wir gesagt, dass ihr das ja zu zweit macht, genau.
Ja, genau.
Und das war ja auch das Lustige dabei, weil eine Freundin hatte irgendwann zu mir geschrieben und hatte dann gesagt, Grüße gehen raus, liebe Becky. Und die hatte dann gesagt, ja, ich wusste gar nicht, dass ihr TikTok macht, weil ich auch Basti heiße. Und meine Frau auch Regina. Und ja, und deswegen hat sie dann gesagt, ich wusste gar nicht, dass ihr TikTok macht. Ich habe gesagt, ich mache kein TikTok, hä? Wie kommst du da drauf? Und dann hat sie mir den Link geschickt. Dadurch hatte ich euch dann schon auf dem Schirm.
Ach, deswegen, sehr cool. Ja, so klein ist die Welt.
Ja, genau. Deswegen folge ich euch schon ein bisschen länger. Also so vom Content, der was er macht. Aber ja, dadurch bin ich mich da drauf gekommen.
Okay, sehr schön.
Und ja, und dann haben wir uns ja auf den B-Rex-Tagen getroffen.
Ja.
Für euch das erste Mal auf den B-Rex-Tagen?
Für uns das erste Mal, genau.
Ja, ich war jetzt das dritte Mal dann da, genau. Aber es ist wirklich mal schön. Also wie fandet ihr es so jetzt fürs erste Mal da sein dann?
Wir fanden es auch richtig schön. Also wir haben vielleicht ein, zwei kleine Kritikpunkte, eigentlich nur einen und der, glaube ich, kommt nur von mir. Ansonsten fand ich es auch richtig, richtig schön. Es war einfach, ja, ein Community-Treffen innerhalb von der Community so ein bisschen. Also eigentlich die Content-Creator unter sich, mit den Mitarbeitern vom Verlag, einfach alle mal, mit denen man teilweise auch nur per E-Mail kommuniziert, da nochmal kennenzulernen. Und ich fand es wirklich toll und gefühlt gingen die 2 Tage oder die 3 Tage, weil es in Summe dann waren, viel zu schnell vorbei. Aber das geht mir einfach immer so, egal ob es jetzt die B-Rex-Tage waren, die BerlinCon oder die Spiel. Es ist alles zu kurz.
Ja, das stimmt. Obwohl ich am Sonntag auch echt müde war.
Sehr ja. Schlafen, muss ich sagen. Aber warst du auch von Samstag bis Sonntag so lange wach wie manch anderer? Ich glaube, der Carsten vom Couple of Dice, die waren erst um 4 im Bett.
Ja, um 4 waren die im Bett. Ich konnte... Als meine Kollegen, ich war ja mit den Jungs von BGT, da mit Olli und Dennis, Grüße gehen raus, unterwegs und die haben mit mir dann am Ende noch ein Spiel gespielt. Ich glaube, das war um 1 bis 2 oder so noch und ich habe ab der 7. Runde komplett abgeschaltet. Es geht eigentlich 14 Runden und ab der 7. habe ich gar nichts mehr gemacht. Das haben sie dann schon gemerkt.
Also ich weiß, welches Spiel du meinst.
Ah ja, ne? Ich kann es immer nicht aussprechen.
Soll ich es mal kurz sagen?
Ja, sag's mal.
Ich sag's bestimmt auch falsch. Marajoara.
Ja, genau das. Ja. Genau. Das mit dem Vasen. Ja. Also das wurde vorher jetzt ja schon besprochen, aber aus eurer Sicht, genau, dann fangen wir doch gleich mal mit diesem Spiel an, wenn wir es ja gerade schon genannt haben. Du hast es ihr habt das gespielt?
Wir haben es gespielt mit dem lieben Olli von den anonymen Ludoholikern, einer deiner Podcast-Kollegen quasi, von einem anderen Podcast. Genau.
Gehen Grüße raus.
Ja, Grüße gehen raus. Ja, Marajuara, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, fanden wir richtig gut. Ist ja auch von Giant Rock eine Neuheit.
Genau.
Und für uns ein sehr, sehr zugängliches Spiel von Giant Rock. Also wir haben die Würfel. Wir haben die Würfel, mit denen wir über andere Würfel drüber springen und dann können wir uns so quasi die Würfel in unsere Auslage nehmen und dann die Vasen kaufen, Ausstellungen aufbauen. Genau. Also ich fand's super und ja, ich hoffe, dass wir das demnächst noch intensiver testen können.
Ja, sie hatten jetzt gesagt, also wir hatten ja den Frank auch interviewt, das werdet ihr bei BGT hören, das Interview. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Da hat er nämlich gesagt, dass es eigentlich erst für Giant Rock war, als es gepitcht bekommen haben, das Spiel. Mhm. Und als es dann aber gestreamlined hatten, war es gar nicht mehr für Giant Rock, aber dann war es halt schon bei Giant Rock.
Ja.
Das war das Problem, sie konnten nicht mehr wechseln. Sie hatten es dann, sonst wäre es eigentlich bei Kobold gelandet von der Schwierigkeitsgrad jetzt.
Ja.
Aber vorher war es wohl schwerer, aber die mussten es halt ein bisschen gerade rücken und dann war es dann gar nicht mehr so schwer.
Na, okay.
Hat er uns gesagt. Fand ich auch ganz interessant. Aber so, ja, an sich wäre ich nicht so müde gewesen. Wie gesagt, hätte ich das Spiel auch im Nachhinein fand ich es ganz gut. Ja. Aber in dem Abend war ich so, kennst du das? Da magst du es irgendwie auch nicht. Da war ich irgendwie raus.
Ja.
Ja. Wart ihr schon seit Freitag dann da? Auf dem
ja, Weg? Wir sind am Freitag angereist. Wir sind wahrscheinlich wie alle gefühlt 6 Stunden gefahren. Ich glaube, wir haben festgestellt, 5 Stunden ist so die normale Zeit, die man hinfährt. Von egal wo aus Deutschland.
Ja, das stimmt. War auch wirklich so, glaube ich.
Genau, wir haben am Freitag 6 Stunden gebraucht, genau. Am Freitag haben wir zum Beispiel, das spreche ich immer falsch aus, Charcuterie gespielt.
Charcuterie?
Ja, das ist das Spiel, wo du dein Essen auf das...
Das bei Kobold?
Ja, genau.
Ja, okay, ja, ja.
Das Essen auf den Teller legen musst, oder die Essenszutaten.
Wie war das? Weil das habe ich nämlich nicht gespielt.
Ich fand es sehr zugänglich, aber bei uns wird es wahrscheinlich nicht einziehen. Es ist ein bisschen komplexeres Plättchen-Legespiel. Mhm. Schönen Material, also das funktioniert alles, macht viel Spaß und man kommt dann schon auch stark ins Grübeln, wie lege ich jetzt was hin? Weil du musst teilweise Pärchen bilden, dann musst du aber auch Grüppchen bilden. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Gruppen müssen sich berühren in irgendeiner Art. Die dürfen aufeinander liegen. Pärchen müssen nicht aufeinander liegen. Und gibt es ganz, ganz, ganz verschiedene Wertungskarten. Hat Spaß gemacht, ist aber wieder eins von so vielen Plättchen-Legespielen.
Okay, ja.
Wer das Thema mag?
Ja. Ja, es sah ganz nett aus. Wie gesagt, ich bin da nur dran vorbeigegangen. Ich hatte das selber so nicht gespielt. Aber ich hatte auch gar keine Kobold-Spiele gespielt, muss ich sagen. Hast du noch ein Kobold-Spiel gespielt?
Wir haben noch ein Kobold-Spiel gespielt und zwar die Krempelkiste.
Ja, das sah ein bisschen aus wie dieses, wie heißt das? Dieses Stopf und Stapel und Stopf.
Okay, da bin ich jetzt raus, das weiß ich gar nicht.
Das ist von Esmodi. Da musst du einfach einen LKW vollfüllen, wie so Tetris-Style und dann halt alles reinpuzzeln.
Der kommt hin ungefähr.
Ja, so ähnlich ist das aus, nur mit mehr Personen. Ne? Das ist nämlich ein Zwei-Personen-Spiel und das
Krempelkiste
war, glaube ich, für 4. Ne?
Oder so. Genau, bei Krempelkiste bist du 4 Leute, genau. Und du hast auf deinem eigenen Board ja 4 Quadranten, jeweils Rechtecke und jeder hat die gleichen Zielkarten. Und die Zielkarten können zum Beispiel sein, du musst deinem Quadranten 3 Felder Abstand haben zwischen allen Gegenständen, die in diesen Quadranten liegen. Klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als es ist. Und dann deckt ein Spieler immer eine Karte auf und da ist dann zum Beispiel eine Taschenlampe drauf. Da muss jeder aus seinem eigenen Vorrat die Taschenlampe in einen der Quadranten einpuzzeln und eben immer gucken, dass er irgendwo in einem der Quadranten eben das entsprechende Ziel verfolgt und da möglichst viele Punkte am Schluss macht.
Ah, okay.
Das ist eher ein Plättchen-Legespiel, wo ich noch leichter zugänglich finde als das Charcuterie. Und das sehe ich eher im Familienbereich. Also das ist zugänglicher dann für die Family mit Kindern einfach leichter zum Erlernen für alle.
Ja, jetzt habe ich es wieder. Ich kam nämlich nicht drauf. Stapel und Stopf ist von Lookout und ist wie Patchwork. Also eigentlich ähnlich. ist ein Patchwork-Spiel. Aber dann ist das ja auch ähnlich, die Krempelkiste, nur mit mehr Personen. Patchwork ist ja auch eher so für zwei Personen.
Ja.
Ja, aber klingt ja ganz interessant. Ich meine, meine Frau liebt solche Puzzle-Dinger, deswegen wäre das wahrscheinlich...
Ja gut, dann wären beide wahrscheinlich was.
Ja, wahrscheinlich. Ja, was habt ihr Freitag sonst noch so gezockt?
Alge Inc. haben wir noch gespielt.
Alge Inc. ist cool, das habe ich letztes Jahr gespielt und habe es auch schon zu Hause. Deswegen
okay, so. Ja, also wir haben es gespielt zu viert. Der Regina, auch, dann auch wieder der Olli von anonymen Ludoholikern. Der Erklärbär, jetzt weiß ich den Namen leider nicht mehr, Schande auf mein Haupt. Und ich und zwei am Tisch hatten richtig viel Spaß und zwei waren eher ein bisschen, wow, was mache ich hier? Die zweiten, die mit dem wow, was mache ich hier, waren der Olli und ich.
Okay.
Wir haben es 2 Stunden gespielt zu viert in der Erstpartie und Olli und ich, glaube ich, waren einfach nur, okay, wow, was ich verstehe es gerade nicht so richtig, was ich mache. Ich glaube, der Olli hat es dann schneller verstanden als ich oder wie ich und ich war dann irgendwann... ziemlich am Schluss dann irgendwann an einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt verstehe ich's. Jetzt habe ich ganz, ganz viele schlechte Züge gemacht. Jetzt habe ich noch genau einen Zug und jetzt verstehe ich, was ich hier mache.
Ja,
aber ein richtig gutes Spiel.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr komplex, das auf jeden Fall. Ich mochte halt irgendwie das Thema, dass man da aus Algen einfach so eine Nahrung herstellt und jeder ja auch seine eigenen Maschinen hat und seine Produktionswege da selber macht und dass du die automatisieren konntest. Das fand ich richtig cool.
Ja.
Das hatte mir da gefallen, ja.
Hast du es schon in mehreren verschiedenen Konstellationen gespielt? Also 2 Spieler, 3 Spieler, 4 Spieler?
Nee, bis jetzt nur 4 Spieler. Also.
Okay, weil das ist nämlich auch cool, das hat uns dann auch der Erklärbär noch erklärt. Ist gut. Dass alle Fraktionen, die asymmetrisch sind, ineinander greifen.
Ja.
Das fand ich auch so richtig cool. Eine Fraktion macht mehr von den Nebenprodukten, der andere braucht die Nebenprodukte für seine Produktion. Das fand ich richtig cool. Ja, also ist auf jeden Fall ein Brecher.
Das auf jeden Fall, ja.
Auf BGG habe ich gesehen, 4,2 hat es in der Bewertung. Und bei BGG sagen sie, glaube ich, Bestspieler zu zweit, was mich ein bisschen irritiert hat. Weil ich mir dachte, gerade weil es ja alles ineinander greift.
Ja, ich glaube, weil es dann vielleicht kürzer geht, aber wir hatten jetzt auch eine Gruppe, die ziemlich schnell spielt, mehr so Bauchspieler sind und dann ging das auch flott. Also es war gar nicht so lange.
Ja.
Es kommt, glaube ich, dann immer auf die Gruppe an. Also ich werde es jetzt auf jeden Fall demnächst noch mit meiner Frau zocken, dann spiele ich es zu zweit, muss ich mal gucken, weil die es noch nicht gespielt hat. Ich habe es bis jetzt immer in anderen Gruppen gespielt, aber ja, ich bin gespannt. Ich werde berichten.
Ja, sehr gerne.
Ja, dann hatten wir, ja genau, hattest du an dem Tag sonst noch was gezockt?
Nee, also doch, tatsächlich noch, aber das war schon von Freitag auf Samstag, genau. Und zwar total verkettet.
Total verkettet? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wo war das denn?
Bei Funbot war das.
Ah.
Also ein sehr, sehr zugängliches und leichtes Spiel. Ein Kartenablagespiel. Und ich versuche es mal einigermaßen zum Erklären. Ich weiß, im Podcast ist es immer ein bisschen schwierig, Spiele zu erklären. Aber wenn ich eine 12 hinlege, dann ist die 2 ja die hintere Zahl bei der 12. Und dann muss ich danach eine Karte spielen, die mit einer 2 beginnt. Zum Beispiel eine 21. Danach darf ich dann wieder eine Karte spielen, mit einer 1 beginnen. Und so weiter geht es, bis ich keine Karten mehr spielen kann. Und wer zuerst keine Karten mehr auf der Hand hat, der hat die Runde gewonnen. Und das spielt man, glaube ich, 3 Runden lang. Hat richtig viel Spaß gemacht. Also es klingt sehr, sehr seicht und das ist es auch. Aber das war ein Spiel, wo ich mir dachte, das mag ich. Also als Absacker oder als Starter für einen Spielabend ist sowas genau richtig. Oder für die Family-Runde. Genau. Also war sehr, sehr cool. War mir auch sehr positiv überrascht.
Habt ihr auch Milch mit Apfelmittel?
Nee, da bin ich immer wieder mal so rumgegangen und dachte mir so, okay, allein der Titel, irgendwie weiß ich nicht.
Ja, ich habe es gespielt. Geht sehr schnell, also es ist auch eher ein schnelles Spiel.
Okay.
Aber ja, das ist einfach, klar, wir legen da Karten, wir haben Minuskarten und Pluskarten auf der Hand und wollen unseren Gegenspielern das Apfelmittel natürlich unterjubeln, das ist eigentlich so der Grund. Eigentlich, also die Story dahinter ist eigentlich banal. Wir sind in einer Studenten-WG und jemand trinkt immer unsere Milch weg. So, und wir wollen den überführen, indem wir ein Abführmittel in unsere Milch tun. So. Dementsprechend haben wir dann 3 Regale, also es ist einfach so 3 Reihen. Und da sammeln wir dann diese Karten. Und dann legt jeder da hin. Sobald 3 liegen in einer Reihe, darfst du sagen, ich trinke die Milch. Ist immer die Gefahr, dass du natürlich das Abführmittel da drin hast. Dann kriegst du
Minuspunkte. Darfst du es sagen oder musst du es sagen?
Was?
Dass du die Milch trinkst?
Nee, du darfst es sagen. Du musst es nicht. Du musst es sagen, wenn du keine Handkarten mehr hast. Weil dann musst du wieder Karten haben. Also musst du es trinken. Mhm. Und dementsprechend kann natürlich, wenn einer dann nur noch einen Stapel da liegen hat und alle sehen, der hat keine Karten mehr, werfen sie natürlich alle ihre Minuskarten da rein. Das ist schon ein bisschen Ärgerspiel. Klingt lustig. Mhm. Ist, glaube ich, auch in der richtigen Runde ist es, glaube ich, auch ganz lustig. Also war jetzt nichts Schlimmes, aber ja, gut. Ich glaube, es vielleicht auch wirklich für Studenten-WGs gut geeignet.
Aber wenn wir schon bei Funbot sind, habt ihr Flossen weggespielt?
Nee, Flossen haben wir uns nicht gespielt.
Das kam bei uns nämlich dann am Samstag auf den Tisch. Ja, das ist ja auch ein, ja, was soll ich da sagen, ein Partyspiel. Das ist wie Twister, nur mit den Händen.
Twister nur mit den Händen, okay.
Genau, also jeder deckt eine Karte auf. Jeder, der dran ist, wenn man dran ist, so ist es richtig. Also wenn man dran ist, zieht man eine Karte, schaut sie die verdeckt an, legt die auf den Tisch. Und dann legt man einen seiner Finger auf die Karte. Und okay. Dann dürfen alle anderen auch die einen Finger drauflegen. Und dann zählt man von drei runter. Die Finger, die bei null noch auf der Karte drauf sind, die haben quasi dieses Kartenrecht. Die Hand muss aber draufbleiben. Jetzt zieht der nächste Spieler eine Karte und legt die auf den Tisch und dann muss man mit dem Finger auf die nächste Karte drauf wandern, aber man muss mit einem anderen Finger auf der ersten Karte draufbleiben.
Ah, okay.
Sofern man sie haben möchte. Genau.
Also wie, verknotet.
Genau. Genau. Ich habe recht große Hände, deswegen war das für mich recht einfach. Für Menschen mit kleineren Händen wird es dann relativ schwierig, sage ich mal.
Bisschen schwieriger. Ja, das glaube ich auch.
Ja, war auch ein witziges Partyspiel, ja.
Ja, ja gut, das ist ja Funbot.
Ja.
Typisch, genau. Was habt ihr denn noch Samstag so an großen Spielen gezockt?
Ja, dann haben wir, ich sprich's mit Sicherheit falsch aus, Tianxia gespielt, das neue T-Spiel von Giant Rock.
Ach, das, ja.
Und da waren die Meinungen am Tisch sehr durchwachsen.
Na, okay. Ich habe es noch nicht gespielt, deswegen ist das ganz gut, wenn du es jetzt erklärst, weil...
Ja, also ich fand's gut. Man hat oben im oberen Bereich, muss man eine Mauer aufbauen, weil die Nomaden oder die Hunden einfallen irgendwann am Ende der Runde. Und es muss eigentlich jeder an der Mauer mitbauen, weil man dann dafür auch Siegpunkte bekommt, wenn man den Angriff abwehren kann. Und wenn man das nicht macht, dann bekommt man keine Siegpunkte und im blödsten Fall hat man weiter unten, im Gebiet weiter unten schon Häuser aufgebaut und dann hat werden die ganzen Häuser abgebrannt und du verlierst quasi all deine Boni, die du eigentlich jetzt wieder als Einkommen bekommen würdest. Mhm. Das ist quasi so ein bisschen, ja, was mache ich jetzt? Baue ich eine Mauer mit oder baue ich mir eine Einkommensengine auf für die nächste Runde? Aber wie gesagt, wenn die Mauer nicht aushält oder ausreicht, dann habe ich auch kein Einkommen mehr.
Ja, das ist dann doof.
Es ist sehr, sehr mangelig. Also wir haben es leider auch mit einem kleinen Regelfehler am Anfang gespielt. Man hat schon Startgeld am Anfang, aber wir haben es ohne gespielt. Deswegen wurde es noch mangeliger, bis dann der Erklärer zurückkam und meinte, Moment, wieso habt ihr so wenig Geld? Ach so, ihr habt es ohne Startgeld gespielt. Okay, dann ist es natürlich wirklich krass. Aber auch so wurde dann irgendwann das Ganze über zwei Runden oder nach der zweiten Runde war es immer noch sehr, sehr mangelig. Mhm. Und dann wurden wir auch nach der zweiten und nach der vierten Runde nochmal überrannt, weil die Verteidigung nicht gereicht hat. Ja, ich fand es gut. Es ist mangelig und es ist schon sehr, sehr anspruchsvoll auch, um da irgendwo hinzukommen, wo man hinkommen möchte. Wir haben es zu dritt gespielt. Die anderen beiden waren eher etwas ernüchtert.
Okay. Fandst du genau. Nicht so gut.
Ja, also wir haben es auch schon bei der Spieleschmiede unterstützt. Jetzt ist nächste Woche die Auslieferung. Mhm. Wir werden es dann auch nochmal öfter spielen, öfter testen und dann auch zeitnah rezensieren. Ich hoffe, dass es dann nochmal mehr Spaß macht, auch in verschiedenen Gruppengrößen. Wir haben es jetzt zu dritt gespielt. Mal schauen, wie es zu zweit ist, wie es zu viert ist. Ich bin ja eigentlich schon ein sehr, sehr großer Fan der T-Spiele und deswegen hoffe ich, dass es noch zündet.
Ja, T-Spiele sind ganz cool, das stimmt. Die habe ich auch gerne hier. Ja, nee, das Spiel habe ich gar nicht gespielt. Aber Kollegen von uns, aber die hatten jetzt, stimmt, die habe ich gar nicht gefragt, wie es war. Das muss ich nochmal nachholen. Das muss ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Ich mag ja so Mangelspiele, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Wenn du dann da erstmal alles erarbeiten musst, finde ich eigentlich ganz cool. Ja, was war denn, wie gesagt, das Problem ist, warum ich nicht so viel zu den Spielen sage, die ich gespielt habe, außer die du auch gespielt hast, ist einfach, weil ich die schon genannt hatte.
Ja.
Aber ich hatte auch Minos gespielt. Hattet ihr das auch gespielt?
Minos haben wir nicht gespielt.
Aber kennt ihr es?
Nee, leider auch noch gar nicht.
Das ist ja schon länger draußen.
Ja.
Ja, da ist es ja so, dass es eigentlich, also ich mag es. Es zieht sich halt, also es zieht sich wirklich, weil es einfach künstlich in die Länge nach hinten gezogen wird. Vor allem in die letzte Runde kannst du halt so viele Sachen triggern, dass es halt dadurch sehr lange dauert. Und wenn du dann jemanden hättest, der sehr verkopft ist, dann kann es wirklich lange dauern. Das war jetzt bei uns am Tisch nicht, deswegen haben wir das echt schnell durchgespielt, aber ich glaube, dann kann es lange dauern. Mhm. Ansonsten schiebst du dann deine Leisten so hoch, ne? Also du hast drei Leisten, hast Militärleisten, kannst über Karten gehen oder über Ressourcen und sowas. Und jetzt gibt es halt noch eine Erweiterung und dadurch hast du jetzt noch schwarze Würfel, die dazugekommen sind. Und dadurch kannst du den Göttern noch eine Gabe bringen, also und kannst dann halt dadurch nochmal Zusatzaktion machen. Das ist einfach so eine ganz kleine Mini-Erweiterung, die aber ganz gut ist. Also das Spiel läuft trotzdem weiterhin so, wie es vorher war. Aber man kann es auf jeden Fall gut zocken. Also mir hat es gefallen. Ist immer noch so das Spiel, was ich gerne spiele. Oh. Mhm. Das bleibt auch bei mir. Ja, was hattet ihr dann sonst noch? Oder ging es dann, hattet ihr das gespielt vor unserem Krimi-Snack?
Nee, das haben wir nach dem Krimi-Snack gespielt, vor dem Krimi-Snack und deswegen auch nur eine Runde haben wir Shackleton Bays gespielt.
Ah, okay, ja, das habe ich auch gespielt, jetzt am Sonntag, das habe ich noch gar nicht berichtet, aber dann berichte du mal, ich ergänze.
Also ich bin wirklich schockverliebt.
Das ist gut.
Ich finde es so gut, ich finde es wirklich, wirklich überragend. Wir haben gesagt, nur eine Runde gespielt von den drei Durchgängen. Das war ein bisschen schade, weil wir dann eben dann zu unserem Krimi mussten. Ja. Aber bei mir läuft seit Montag der Drucker, also der 3D-Drucker auf Hochtouren, weil ich mir die Credits, weil ich mir die seltenen Erden, weil ich mir das Titan, weil ich mir die Gebäude, ich drucke mir gerade alles in 3D, bevor ich das Spiel da habe.
Aber ich gerade sagen, hast du das Spiel schon da?
Nee. Ich finde es so gut, ich bin wirklich schockverliebt und denke mir, wow, ich habe das noch nie gemacht, dass ich beim Spiel davor schon alles 3D-Komponenten gedruckt habe. Wahrscheinlich drucke ich auch schon ein Inlay, bevor das Spiel da ist, also keine Ahnung. Ich bin wirklich schockverliebt.
Ja, das merkt man. Nee, aber das Spiel ist auch wirklich gut. Also ich hab's die drei Runden gespielt und alleine, dass du ja auch unterschiedliche Firmen da hast, ist, ne, das hatte jetzt einer bei uns dann gedacht oder gesagt, ja, wie Firmen, das ist ja wie bei Terraforming Mars. Aber nee, so ist es nicht, weil die Firmen gehören allen. Also jeder kann zu dieser Firma. Das ist nicht einer spielt diese Firma, sondern ne, wir können alle diese Firmen nutzen. Und das fand ich richtig cool. Im Grunde genommen ist es, das hat der Olli gesagt, Terraforming Mond. Aber wir bauen halt da schon so Unterkünfte und so auf dem Mond, ja.
Ja.
Und ja, wir hatten jetzt die Firma mit der Reisegruppe drinne, also sprich, dass man da so Reisende hinschicken möchte und die wollen natürlich dann auch Action und dementsprechend musst du die dann auf deinen Karten lagern. Aber es war alles perfekt verzahnt und das fand ich sehr gut. Also das Spiel ist wirklich gut. Und ich habe jetzt schon länger nicht mehr so große Klopper gespielt, muss ich sagen. Einfach der Zeit geschuldet. Aber man kam sofort so richtig schön rein und ja, ich war, wie du gerade auch gesagt hast, schockverliebt. Ja, nee, ist auch wirklich so. Und obwohl ich super müde war, das war ja am Sonntag, wo ich eigentlich nur noch fertig war, haben wir das in 2 Stunden runtergezockt, glaube ich. 2 Stunden, ja, so. Ja, haben wir dafür gebraucht. Ja, war cool. Mhm. Und ich habe mit einem Punkt vor Dennis gewonnen. Grüße gehen raus.
Glückwunsch.
Dafür, dass ich es noch nicht kannte. Ich habe einfach drauf losgespielt. Ich dachte am Anfang, ich bin auf diese Firma gegangen mit den Ressourcen, wo du dann Ressourcenkarten sammeln konntest und dachte mir so, ja, alle machten schon Punkte, weil sie hier auf diese Reisegruppen da gingen und haben dann überall, sind sie schon vor mir weggezogen und ich war immer die ganze Zeit ganz hinten. Ich dachte immer so, ah, super, machst gar keine Punkte. Aber das ist auch cool bei dem Spiel, weil du über alles Punkte machen kannst.
Ja.
Und das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Nee, also auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir.
Absolut.
Und auch von dir, ne?
Ja, ja. Ich war anfangs noch ein bisschen skeptisch, weil das Design ja eher ein bisschen trist ist von einem zentralen Spielbrett. Einfach mondgrau, sage ich jetzt mal.
Aber mir auch ähnlich, genau.
Ja,
aber da kommen ja diese bunten Astronauten und so rein.
Dann genau, genau.
Ja. Das war
also wirklich schon absolute Empfehlung.
Ja, wer verzahnte Spiele mag, der sollte sich auf jeden Fall angucken. Also sehr gut verzahnt. Also ich habe da keine Fehler oder so gemerkt, muss ich sagen.
Nee, ich auch nicht.
Ja, und dann ging es zu unserem Krimi-Snack.
Genau, dann saßen wir zusammen am Tisch.
Genau. Da habe ich euch ja dann erst kennengelernt, ne? Ja, euer genau. Gar nicht so viel Berührungspunkte. Ich wusste ja auch bis dahin nicht, wer alles dran teilnimmt. Ich wusste ja
ging nur, uns genauso.
Ja, ich wusste ja nur, ja gut, ich. Und dann habe ich nur dem Olli bei der Anreise, als er ankam, gesagt, ja, ich mache hier mal diesen Krimi-Snack mit. Und er meinte, ja, du auch, ich auch. Hatte ich schon mal zwei Leute, so dass wir uns kannten, aber. Nee, wusste ich nicht, aber als ich dann aus der Wohnung, ich kam ja die Straße runter und ihr euch da umgezogen hattet am Auto mit der Mütze und so, wir sagen jetzt nicht was, nee. Obwohl, doch, das hatte ja Olli schon gesagt, ne, es geht ja um eine Feuerwehr, das kann man ja schon sagen, so, aber weiter lassen wir es jetzt mal, aber es war richtig cool, muss ich sagen, ja. Wir waren, wie viele Leute? Sechs, genau, sechs Leute müssten wir gewesen sein, ne?
Genau, du, die Silke von Würfel und Zucker, genau. Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus.
Dann die Alex vom Brettspielhamster, auch da genau. Gehen Grüße raus. Auch da. Regina, Olli, oder? Und ich.
Genau.
Genau.
Und ja, war cool.
War also, richtig cool.
War für mich vor allem das erste Mal. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Bei euch dachte ich, ihr habt das schon öfters gemacht, weil ihr sehr gut geschaut habt. Was ich sage.
Ja.
Da war ich habe einfach improvisiert. Ja. Aber dazu, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Dazu kommt dann noch mehr wahrscheinlich danach dann. Also die Folge, wenn für jeden, den es interessiert, der kommt auf der Weihnachtsmesse dann von der Spieleoffensive. Was hat sie gesagt? Am 1. Dezemberwochenende, meinte sie, glaube ich.
Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es kann sein.
Ich war sich nicht ganz hundertprozentig sicher, aber dann halt, wenn im Dezember halt diese Weihnachtsmesse von der Spieloffensive ist, da wird das dann ausgestrahlt.
Ja.
Also seid schon gespannt und ihr könnt auf jeden Fall alle miträtseln. Das ist das Gute, deswegen auch kein Spoiler. Bis zum Schluss bleibt es geheim, könnt ihr nämlich schön dann miträtseln und am Ende wird es dann aufgelöst. Ja. Wer dann nämlich richtig lag oder nicht richtig lag oder. Das finde ich ganz gut. Mir hat es wirklich Spaß gemacht.
Vor allem mir auch, ich fand es richtig gut. Also war jetzt schon öfter immer mal die Rede auch bei uns im Freundeskreis, machen wir mal ein Krimi-Dinner oder jetzt auch von der Arbeit war es mal so ein Gespräch als Team-Event und ich war immer so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das machen möchte. Ist das wie ein Escape Room? Und so, nee, das ist ganz anders. Und jetzt, wo ich es gemacht habe, muss ich sagen, richtig cool und man kann dann wirklich mitknobeln und ich weiß gar nicht, wie lange haben wir gespielt? Eine Stunde, dreieinhalb Stunden?
Stunde 15, Stunde 20 so, meinte Olli, glaube ich, ja.
Ja.
Aber es kam mir nicht so vor, das muss ich sagen. Vielleicht den Leuten dann an der Kamera, vielleicht wird es auch noch ein bisschen geschnipselt, aber mir kam es nicht so vor, deswegen hatte ich echt super Spaß dabei.
Ja. Ja, also ich fand es auch super. Also ich hatte dann irgendwann, wo wir danach auf die Uhr geschaut haben, dachte mir, okay, das hat sich jetzt wesentlich kürzer angefühlt.
Ja, dachte ich auch, genau. Genau. Ja, und danach sind wir wieder raus. Ah, da hattet ihr das Teespiel gespielt, ne?
Genau, da haben wir das Teespiel gespielt, genau.
Und gab es sonst noch ein Highlight da für dich am Samstag vielleicht?
Boah, lass mich mal kurz in meiner...
Nochmal nachgucken, was du da alles gespielt hast.
Ne? Also Shackleton Bay überstrahlt alles.
Ja, das glaube ich.
Genau, Tianxia, ich fand's gut. Aber die Frage ist, finde ich es nach der nächsten Partie auch noch so gut oder geht es dann auch irgendwann wie den anderen? Ja, und Mara Juara waren die auch super. Genau, das waren so meine Highlights vom Samstag.
Hattet ihr auch Terrorscape gespielt?
Nee, wir haben Terrorscape daheim.
Ah, okay.
Nicht das Terrorscape 2, da geht ja auch bald der Kickstarter online.
Genau, der Prototyp war ja da zum Antesten. Genau. Wir waren ja da unten im Keller am Freitagabend. Mhm. Deswegen, aber wir hatten dann die neue Erweiterung gespielt, die ja jetzt rauskommt für Teil 1, da mit der Königin da. Das hatten wir gespielt und den Zombie-Horden, die du dabei hast.
Ja, die haben wir daheim schon. Die haben wir auch,
die haben wir auch
bei der Spieleschmiede unterstützt. Genau, und klar, die haben wir daheim aber noch umgespielt.
Ja, das war ganz cool. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zu Shackleton war das auch mein Highlight von da, muss ich sagen. Ich mag ja so Katz-und-Maus-Spiele und dementsprechend musste ich das unbedingt haben. Und,
war das deine erste Partie Terrorscape?
Nee, hatte ich schon. Aber meistens auf der anderen Seite als Killer. Jetzt war ich Überlebender. Aber wir haben gewonnen.
Yay. Sehr gut.
Er hat sie gekommen. Ne, Olli? Nee, das war ganz cool. Ja, und dann hatten wir ja noch dieses andere Katz-und-Maus-Spiel da gespielt. Hier, wie heißt das? Sniper Elite, genau. Aber das kannte ich einfach vom Computerspiel. Deswegen wollte ich es irgendwie mal testen. da bewegt sich ja dann der Sniper unsichtbar übers Feld.
Ja.
Dementsprechend, ja. Ist auch ein gutes Spiel, muss man sagen, wenn nicht das Thema. Ich meine, in dem Computerspiel geht es ja. Da spielst du einfach den Sniper, der knallt, also ne, der schießt auf sie und du spielst ja nicht sie selbst, ne? Mhm. Die Wehrmacht sozusagen. Was du hier in dem Brettspiel aber schon machst, weil einer spielt den Sniper und drei müssen natürlich die Wehrmacht spielen und die müssen ihn ja dann finden. Und das fand ich, ja, ist immer so ein bisschen wie bei Undaunted, ne? Da hast du es ja auch. Und dadurch dieses Callisto ist ja jetzt die Zukunftsvariante rausgekommen. Und ich finde, dann geht's. Dann kann man es, weil von der Mechanik her ist es ja trotzdem gut und dann finde ich es eigentlich ganz cool.
Ja, da überstrahlt das Thema schon wirklich. Also wir haben es nicht gespielt, Sniper Elite, einfach wegen dem Thema auch.
Ja. Ja, genau, das ist bei uns auch eher so. Das ist eher das Problem. Ich glaube, ansonsten ist es ein echt gutes Spiel, was man da spielen konnte, aber das Thema ist immer so, ne? Ja. Ja, super. Dann Sonntag, hattet ihr da noch was gespielt am Sonntag?
Ja, oder? Sonntag war bei uns wirklich ein Tag, wo wir uns einfach noch mit anderen noch stark ausgetauscht haben und da haben wir wirklich tatsächlich nur ein einziges Spiel gespielt, wie ich es gerade sehe, und zwar Toriki.
Toriki?
Eine Insel voller Abenteuer.
Wo war das?
Das war gleich neben der oder gegenüber von der Getränkebar.
Das war das andere mit der App, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, wie ist das eigentlich? Das wollte ich mal fragen, genau.
Also wir waren auch hier richtig begeistert. Kommt bei, lass mich kurz spicken, Miraculous, genau. Ist ein app-basiertes Explore-Game. Das Thema ist, wir sind vier hochbegabte Kinder und stranden mit unserem Professor an einer einsamen Insel.
Okay. Genau,
und dann erkunden wir die. Wir haben verschiedene Hexfelder, auf die wir gehen können. Und wir haben immer einen oder zwei Schritte, ganz genau, ist nicht mehr im Kopf frei. Und für jeden weiteren Schritt müssen wir ein Essen zahlen. Also wir müssen quasi gucken, wie wir Essen bekommen. Haben auch am Anfang gleich Aufgabenkarten, die wir erfüllen müssen. Mhm. Und je nachdem, wo du eben hingehst, kannst du dann auf der App dann eben sagen, ich bin jetzt auf Feld 3 zum Beispiel und dann passiert da XY. Da möchte ich jetzt auch nicht spoilern.
Ja, alles gut, das sollst du auch nicht.
Genau, und dann findest du da eben auch verschiedene Sachen. Zum Beispiel auch Essen. Das kann man schon mal sagen. Also Essen findet man irgendwo und je nach Aufgabe muss man halt andere Sachen noch erfüllen. Also ist ab 8 Jahren und da muss ich sagen, für die Familienrunde richtig gut. Mein Neffe ist jetzt 8 und wir haben auch bei der Hinfahrt zu den B-Rex-Tagen kurz mal darüber gesprochen, ob wir mit ihm schon Robin Hood spielen können, das kooperative Spiel.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich glaube noch nicht, mit 8 geht es noch nicht, aber das muss ich sagen, ab 8 Jahren unbedingt. Also das werden wir uns auch zulegen, kommt jetzt zur Spiel raus, die App ist aktuell noch auf Englisch, aber das Sprachenpaket wird jetzt auch in den nächsten Wochen für Deutsch noch ausgerollt, genau.
Ja. Ja, es ist ja wie dieses Dark da, wie hieß das? Das, was ich gespielt hatte, The Dark Quarter.
Okay.
Das ist ja auch so ein riesengroßes Story-driven Game, was auch mit App funktioniert. Und da ist das aber ein bisschen düsterer. Also so viel Schimpfwörter wie im Englischen da drin ständig, glaube ich, kannte ich nicht mal auf dem Englischen. Also muss man sagen.
Also war es eine Bildungsreise.
Ja, auf jeden Fall. Das war vor allem super anstrengend, weil das ja alles noch auf Englisch war. Und das war ja ein Story-Ding. Und da musstest du seitenweise dann das da vorlesen. Aber wir haben es 2,5 Stunden gezockt. Und wir waren natürlich noch nicht durch. Aber wir waren wohl die am längsten das Spiel angetestet haben, muss man sagen. Ist wirklich ein gutes Ding. Aber die App soll jetzt auch übersetzt sein und zum Spiel kommt das auch raus. Also aus dem Grund kann man sich da auch schon drauf freuen. Jeder, der so auf Story Game steht, das die Erwachsenenversion und das von dir dann die Familienversion.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Also, nee, sie haben ein starkes Line-Up, finde ich wieder.
Ja, finde ich auch. Die haben echt gute Spiele dabei gehabt, wo ich echt froh war, da zu sein. Mhm. Ich meine, die Location ist ja eh mal ganz cool da auf dieser Burg da.
Die Location war der absolute Hammer. Also allein der Eingang durch den Tunnel in den Innenhof, richtig stark.
Und dass man da wirklich dann auch klar immer wieder andere Leute dann trifft, das fand ich auch cool. Und der Frank meinte auch das erste Mal, dass sie komplett voll waren, also sprich alles ausgebucht sozusagen. Fand ich auch sehr cool. Deswegen, auch der Austausch macht da immer sehr viel Spaß.
Ja.
Und dann die neuen Spiele-Highlights da anzutesten. auch immer wieder ein Genuss. Auch wenn es manchmal ein bisschen zu dunkel ist in manchen Ecken, muss man sagen, wenn man da vorher so sehr, sehr dunkle Spiele spielt und ein bisschen schlechter ausgeleuchtet, vor allem weil du Grimmspire-Spiele spielst.
Ja, stimmt. Ja.
Aber das ist jetzt Mäkeln auf Niveau. Aber du hattest auch gesagt, einen Kritikpunkt hattest du.
Was ja, genau. Der ist auch Mäkeln auf sehr, sehr hohem Niveau. Und es war schon so, einfach weil es auch ausgebucht war. Wir haben öfter mal, und ich glaube, wir haben ab Freitag immer wieder um die einzelnen Tische herumgeschwanzelt oder geschwänzelt, bis die mal frei waren.
Ja, das und stimmt. Ja.
Wir haben dann auch angefangen, irgendwann antizyklisch zum Essen zu gehen, dass wir quasi dann irgendwann nochmal sagen, okay, jetzt ist der Spieltisch frei. Also, aber ich habe mir auch mal meine Gedanken dazu gemacht, es ist auch ein bisschen der Location geschuldet, weil viel mehr Platz ist gar nicht da. Also bei dem Line-Up, was da B-Rex liefert mit den ganzen neuen Spielen, wo sollte dann nochmal ein Tisch reinpassen und wo sollte dann man da jetzt vielleicht einen Shackleton Base zweimal aufbauen? Also das ist
auch so, ja. Ja, das aber war aber schon immer so das Problem, genau in der Hinsicht. Was heißt Problem, ne? Letztes Jahr war ja Korax, hatte ja das größte Line-Up. Dieses Jahr ist es wieder Giant Rock. Mhm. Und deswegen war letztes Jahr Korax dann in dem Raum, wo Giant Rock jetzt war. Die machen das dann auch wirklich so, wo sie den Schwerpunkt drauflegen. Mhm. Und dementsprechend hat man dann immer, ja, Grunde genommen findet man schon immer was. Die Frage ist, hat man schon mal gespielt? Deswegen, wenn du dann da rumrennst und alle Tische sind besetzt und dann ist nur der Tisch frei, den du eh schon mal bespielt hattest. Aber gut, irgendwie hat es dann trotzdem immer geklappt, muss man sagen. Ne?
Und man muss
wenn
sagen,
man dann nur auch nicht mit Abführmittel spielt.
Ja, genau. Und das wollte ich gerade sagen, weil das ist auch super eigentlich. Also gleichzeitig hat es natürlich wieder einen positiven Effekt. Wenn alle Tische beim Giant Rock voll sind, dann gehe ich halt nach hinten zum Kobold Verlag und spiele dann Krempelkiste zum Beispiel.
Genau. Oder machst ein Krimi-Dinner.
Oder machst ein Krimi-Dinner, genau.
Na gut, das war vorher schon geplant, deswegen.
Ja.
Ja, sehr cool. Das war ja nochmal ein schöner Rückblick, auch aus eurer Sicht.
Ja, also wir hoffen, wir dürfen wieder hin. Wir würden uns freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder eine Einladung bekommen. War wirklich, wirklich sehr, sehr schön.
Ja, da bin ich auch immer froh, wenn ich da wieder hin eingeladen werde. Freut mich auch jedes Mal wieder. Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank, dass du so spontan eingesprungen bist. Es war mir eine Freude, dass wir hier noch so viel quatschen konnten. Und nächstes Mal kommt er dann zu zweit zu uns.
Ja.
Dann gehen wir nochmal ein bisschen mehr über euch Kanal und dann gucken wir mal, welches Thema wir mit euch dann besprechen.
Mhm.
Und gerne. Aber das machen wir dann hintenrum. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ich sage danke für die Einladung, auch wenn es sehr spontan war, aber danke für die spontane Einladung, machen wir es so.
Ja, dann auch danke an alle Zuhörer und ich hoffe, euch hat diese mehrteilige Folge gefallen und dann verabschiede ich mich gewohnter Manier und danke an dich, danke an alle Hörer und gerne Feedback, immer, wir sind für alles immer offen und schickt uns, auch wenn es euch mal was nicht so gefallen hat, immer her damit. Man kann ja nur besser werden, wenn man auch Kritik bekommt. So, ne? Also, dann sag ich Tschüss und übergebe jetzt den Schluss an dich.
Dann sage ich auch Tschüss oder wie man in Bayern sagt, Servus und bleibt verspielt.
Tschüss.